Christoph, was ist deine Meinung zu Ballett und Oper?
Meine Meinung zu Ballett und Oper ist, dass ich gerade viel zu viel Timothée Chalamet in meinem Instagram-Feed habe und lieber wieder über andere Sachen reden würde.
Nein, wir reden über die Oscars. Clara, was sagst du?
Ja, Timothée würde natürlich keinen Tag in einer Ballettschule durchhalten. Von daher wäre ich an seiner Stelle mal ein bisschen zurückhaltender gewesen. Andererseits bestellen wir heute die Oscars und keinen Beliebtheitswettbewerb. Also.
Gegenfrage, Christian, wann warst du das letzte Mal im Ballett oder in der Oper?
Ja, ich kann sagen, ich war noch nie freiwillig in Ballett oder Oper. Also ich werde hier keinen Stein werfen. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Christoph Dobitsch.
Moin Moin.
Clara Atlanta-Krön.
Hallo.
Und wir reden über die Oscars. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, nee, ich finde das nämlich ganz schön, dass man jetzt natürlich seine Kulturbeflissenheit hier immer schön zur Schau stellen kann, indem man jetzt in diese Posts über Timothée Chalamet macht. Da werde ich nicht mit einsteigen, auch wenn ich ihn auch nicht sonderlich sympathisch finde, aber das ist wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, das Wichtigste, wenn hier entschieden werden soll, wer der beste Schauspieler ist. Ja, Leute, es sind die Oscars am Sonntag und ich musste wirklich das dreimal checken, ob das jetzt wirklich so ist, ob die jetzt wirklich stattfinden, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, klar, wir sehen ihn jetzt die ganze Zeit, weil da jetzt irgendwie so ein Skandelchen hochgejazzt wird, das aber wahrscheinlich gar keine richtigen Einfluss eigentlich auf die Votes mehr haben konnte, wenn man sich da diese Timelines anschaut. Und es gab so einen kleinen Artikel, Variety oder so war das, wo so drin stand, sind die Oscars nicht irgendwie zu spät? Also wir müssen ja das auch so sehen. Die waren ja auch öfter mal schon im Februar. Und in Deutschland ist es natürlich so, dass wir ganz viele Filme nicht so früh kriegen. Ne? Also bei uns ist es ja so, wir kriegen dann so ein paar dieser Filme, die dann nominiert werden. Weiß man natürlich auch nie, was nominiert wird. Aber normalerweise ist es so, ein paar laufen so im Jahr an. Und dann gibt es so ein paar, bei denen sich die Verleiher auch überlegen, okay, die bringen wir dann vielleicht auch erst um die Oscars raus, damit wir da noch so ein bisschen Buzz einfach mitnehmen können und Leute dann vielleicht auch deswegen ins Kino gehen oder so. Deswegen liegen die für uns natürlich oft schon nah an den Kinoreleases und so. Aber in den USA ist ja noch krasser. Also die haben diese Filme halt alle irgendwann im Herbst gesehen. Dann haben die diesen ganzen Award-Circuit, der jetzt halt so durchläuft. Und dann kommen jetzt irgendwann die Oscars. Und ich hatte dieses Mal das Gefühl, boah, es ist wirklich spät. Und es sind auch wirklich Filme, über die wir schon tausendmal geredet haben, irgendwie so bei Cuts. Außer, das fand ich halt so witzig, außer halt F1 und Frankenstein. Das sind halt so die beiden, wo man sich jetzt hier wirklich auf die Diskussion, glaube ich, freuen kann, die wir hier dann gleich haben werden. Und natürlich eh eure Meinung, weil ihr wart ja in den anderen Folgen auch nicht immer zu Gast. Aber wie geht's euch so? Christoph, findest du es nicht auch irgendwie ein bisschen spät jetzt hier? Also im schon der Frühling hat irgendwie schon angefangen. Ja. Jetzt werden noch die Oscars verliehen.
Es ist für mich auf jeden Fall auch persönlich ein echt mieses Timing, weil am Freitag mache ich mich auf mit meinen Rucksack durch Uruguay zu reisen und das heißt, ich werde nicht die Oscars sehen. Also so sehe ich mich darauf freue, hier ein bisschen neue Luft um die Nase zu bekommen, ist es halt das erste Mal seit mehreren Dekaden, dass ich die Oscars verpasse und deswegen habe ich auch im Gegensatz zu sonst eher nur so mit einem Auge hingeschaut, weil ich wusste, okay, ich bin nicht da, ich gucke mir das natürlich an und ich höre mir das natürlich an und ich schaue mir die Ergebnisse an. Aber nicht live dabei zu sein, war halt für mich schon so ein kleiner Dealbreaker. Und ja, das hat auch damit zu tun, dass es sich verschleppt hat. Der Vorteil war, zu dem Zeitpunkt, als du mich angefragt hast für die Folge, hatte ich halt die meisten dieser Filme schon irgendwie gesichtet und hat mir natürlich so ein bisschen Zeitdruck gespart.
Ja, du kannst in Uruguay aber, wenn ich das hier richtig sehe, immerhin zu einer entspannteren Zeit gucken, wenn du dich noch umentscheidest.
Ja, ich will es aber nicht, genau.
Genau so. Ich möchte das aber nicht.
Genau, also wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie auf Urlaub bin, da will ich nicht irgendwie 3 Stunden mitten am Tag in irgend so ein kleines Dörfchen in Uruguay vor einen Fernseher ziehen oder vor einen Laptop. Aber ja, mal schauen. Vielleicht werde ich doch noch schwach auf die letzten Meter.
Ich saß irgendwann mal in Thailand und habe, glaube ich, auf irgendeine Fähre gewartet und dann am Handy geguckt, ob Tony Erdmann irgendwie gerade den Oscar gewinnt, so morgens irgendwann. Da erinnere ich mich auch noch so ein bisschen dran. Clara, wie hyped bist du?
Also ich bin super hyped. Als Horrorfan gefällt es mir natürlich sehr gut, dass wir einen Frankenstein-Film und 2 Vampirfilme nominiert haben. Welcher der 2. Vampirfilm ist, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Und per se finde ich, dass es später ist ganz interessant, ob das noch eine Auswirkung haben wird, jetzt auch mit der neuen Regelung für diejenigen, die bei der Academy abstimmen können und die Filme vermeintlich wirklich alle gesehen haben müssen, um abstimmen zu können, ob da nicht so ein Recency-Bias-Effekt dann noch reinspielt für Filme, die normalerweise vielleicht nicht so viel geguckt wurden und dann noch nachgeholt wurden, ob die dadurch nochmal eine höhere Chance haben, in manchen Kategorien das Feld ein bisschen von hinten aufzurollen. Wird sich zeigen, aber vielleicht gibt es da auch einfach Tricks und Hacks, dass man doch nicht alles gucken muss. Weiß ich nicht, ich bin leider niemand, der abstimmen darf. Aber das fände ich noch ganz spannend und von daher gar nicht schlecht.
Ja, man hat auf jeden Fall diesmal das Gefühl, dass es schon nicht so die aktuellsten Filme mehr sind. Also dass viel davon schon irgendwie so im Jahr angelaufen ist, dass man viel schon auf der Liste irgendwie hatte oder dass man sich auch wundert, was, ach so, der ist jetzt nominiert. Okay, ach so, keine Ahnung, so gut fanden die den. Ah ja, da muss ich nochmal überlegen, was war das nochmal genau. Dieses Feld trotzdem finde ich, irgendwie komisch dieses Jahr, muss ich sagen. Einerseits fand ich das letzte Film ja eh nicht so super stark. Andererseits kann man sagen, die Filme haben schon so ein bisschen so eine eigene Handschrift und so, aber irgendwie wirkt es so, ja, es sind halt Filme, über die wurde irgendwie viel besprochen, die sind da jetzt nominiert und irgendwie, also ich habe diesmal irgendwie keinen richtigen Puls hier bei der ganzen Geschichte. Wie findest du denn das Nominiertenfeld so, Christoph?
Ich finde es generell ziemlich stark. Ich weiß, vor 2 Jahren saßen wir auch schon mal zusammen und haben gesagt, oh, eigentlich sind irgendwie viele gute Sachen nominiert. Letztes Jahr waren wir so ein bisschen lauwärmer. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, genau das, was du sagst, es gibt irgendwie eine Handschrift, es gibt hier Filme mit einem eigenen Stil, die halt auch ein bisschen so Richtung Arthouse blicken, obwohl es natürlich, weil es die Oscars sind, weiterhin Hollywood-Kino ist. F1 hat mich wirklich auch gewundert, also dass ich dachte, okay, dafür hätte es auch irgendwie alles andere sein können. Ich glaube, bei Frankenstein habe ich auch so ein kleines Fragezeichen gehabt und Train Dreams erst recht. Train Dreams war der eine, den ich nicht gesehen habe als Streaming-Release. Aber alles in allem finde ich, es ist eine ziemlich stabile Auswahl. Aber weil die eben so, ja, ich möchte nicht sagen beliebig, aber weil sie so präzise anfühlt, sage ich mal, habe ich halt schon gedacht, okay, warum ist es Train Dreams geworden und nicht zum Beispiel Sorry Baby oder warum ist es Bogonia geworden und nicht Die My Love oder Eddington? Warum ist Mickey 17 nicht drin? Warum ist No Other Choice nicht drin? Solche Dinge halt. Sorry, Baby. Wie gesagt, hätte ich auch eigentlich, hatte ich das Gefühl, der hatte eine gute Cloud, der hätte es da reinschaffen können. Und ohne zu sagen, oh, das ist jetzt irgendwie mein Lieblingsfilm, der hat es nicht geschafft oder der und der Film gehört dir nicht rein, habe ich so das Gefühl, na gut, es hätten jetzt 5 sein können, es hätten 10 sein können oder es hätten irgendwie auch 15 sein können, die sich so die Klinke in die Hand drücken. Und das Einzige, was ich irgendwie so als eine richtig, richtig spannende Entwicklung gesehen habe, ist, dass es dieses Jahr echt weit weg vom Boxoffice ist. Also Sinners war ein Überraschungshit und der ist drin, klar. F1 fühlt sich so ein bisschen an wie die Verbeugung zu den Blockbustern. Also ja, wir haben es auch mit Top Gun gemacht und hier Brad Pitt, nimm mal die Nominierung an. Aber selbst der ist halt nicht in den Top 10 des US-Boxoffice. Also da war sowas wie Minecraft, Lilo und Stitch, Superman, Wicked 2, der irgendwie komplett ausgespart wurde. Also diese Tendenz, Avatar halt auch, solche Sachen. Also diese Tendenz, dass quasi die Oscar-Nominierung fast nichts mit den Box-Office-Erfolgen zu tun hat, außer bei Sinners, die finde ich schon irgendwie richtig spannend, was das sozusagen für, ja, für das Selbstverständnis der Oscars sagt.
Aber ist das so anders als in anderen Jahren? Also man hat die Nominierten für besten Film noch eigentlich irgendwann geöffnet, um Boxoffice erfolgreiche Filme auch mit reinnehmen zu können eigentlich. Also es war doch eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht, dass halt das Boxoffice so viel zählt. Auch wenn wir sagen müssen, dass natürlich früher solche, ich weiß nicht, es gibt ja so Filme, wie es in den 90ern die gab und die auch viel irgendwie eingespielt haben. Ja, so irgendwie so Dramen oder weiß ich nicht was, irgendwelche Gerichtsdramen und sowas, die damals auch viel Geld gemacht haben. Irgendwie, sie gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so richtig. Also finde ich auch interessant. Wir haben irgendwie hier das Gefühl, finde ich, wir haben so schwülstige Oscar-Kost, dann haben wir so ein bisschen so Genre, so halb Genre-Kost irgendwie. Also was hier jetzt so Oscar-Bait ist, ist so die Frage mittlerweile. Aber hatte ich das so überrascht, dass ja jetzt nicht mehr, also der Minecraft-Film ist doch irgendwie klar, dass er nicht da drin ist.
Aber dass sie nicht mehr gefunden haben, hat mich überrascht. Weil genau wie du sagst, es wurde von 5 auf 10 erweitert, um eben auch den kommerziellen Mainstream zu repräsentieren. Und das ist, also dass sie sozusagen nicht mal in die Top 10 mehr als einmal greifen konnten und irgendwie F1 da reingepullt haben. Also ich hatte das Gefühl, in anderen Jahren gab es halt eine größere Überschneidung, dass sie zumindest so 2, 3, also Barbie Oppenheimer ist halt irgendwie natürlich ein Lightning in a Bottle gewesen, den die da versucht haben. Aber selbst F1 hatte ja irgendwie zwar einen guten Erfolg, aber halt nicht so den Hype. Also was mich einfach wundert, ist, dass ich das Gefühl habe, hier wird trotz dieses erhöhten Feldes eben nicht so viel geboten, was halt so die breite Popcorn-Kinomasse abholt.
Ich finde auf jeden Fall ganz cool, dass wir zwei internationale Filme halt in den Best Picture-Nominierten haben, also mit The Secret Agents und Sentimental Value. Das könnte man gerne noch mehr aufstocken einfach. Also ich finde sowas wie Train Dreams, Hamnet, Frankenstein, kann man alle, Bogonia auch, kann man gerne alle rauskicken aus dieser Liste und irgendwie sagen, so, wir nehmen F1 natürlich sowieso. Also das sind so Sachen, finde ich, dass, also vieles von denen, finde ich, sind jetzt einfach keine sonderlich interessanten Filme, über die man jetzt lange reden muss, aber man hätte da auf jeden Fall noch ein paar internationale mehr reinnehmen können, dann wäre das auch irgendwie ein interessanteres Feld, finde ich so, wenn man nicht immer auch so hoffen muss, dass sowas wie In die Sonne schauen dann da mal irgendwo nominiert wird, ne, also wenn das so Filme wären, bei denen man weiß, ja, irgendwie, das ist da ein bisschen anders, wird das zusammengestellt. Natürlich ist es klar, es sind riesengroße Verleihe und Maschinerien dahinter und dann kriegt man halt am Ende so eine seltsame Liste irgendwie raus. Aber ja, ich, dafür, dass jetzt immer so gesagt wird, Timothy Chalamet, der ist so unsympathisch, der soll keinen Oscar kriegen, ist natürlich diese ganze Preisverleihung irgendwie ein großes Fragezeichen, was die jetzt überhaupt genau da wirklich küren wollen und sollen eigentlich. So finde ich auch, je länger man den Podcast macht und über diese Filme redet, fühlt man sich immer irgendwie ein bisschen ja, entfremdeter, finde ich, von dieser ganzen Veranstaltung. Aber wir können ja mal über diese Filme so sprechen. Könnt ihr ein Thema ausmachen noch vielleicht so? Also ich finde, was mich schon wundert, ist ein bisschen, dass wir so mit Train Dreams, Hamnet, Sentimental Value schon auch so sehr, ich weiß nicht, so schwelgerische, irgendwie so kitschige Stoffe auch irgendwie hier so mit drin haben. Und dann halt so dieses Gegenteil, irgendwie so F1, Frankenstein, Sachen, die irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen auch so ein bisschen wirken, finde ich so. Also die richtigen, ich weiß nicht, so Filme mit Biss, finde ich, hier sind Secret Agent, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners würde ich da auch noch so mit reinziehen, vielleicht Bogonia auch noch. Also die haben alle irgendwie vielleicht noch so einen Anspruch und irgendwie so eine gesellschaftspolitische, nicht nur Message, sondern auch so ein Widerhaken so. Das andere ist schon sehr viel so auch so Gefühlskino. Also man hat ja so, die fragt sich so ein bisschen, will das Kino unter Trump vielleicht auch wieder zurück, so in diesen Naturkitsch, und so ein paar Leute, weiß nicht, bieten hier auf jeden Fall was an. Ich weiß nicht, Clara, siehst du hier so ein Thema in diesen Nominierten?
Also ich finde, man kann zumindest einige der Filme auch nochmal dahingehend untersuchen, dass die so, gerade jetzt bei Marty Supreme und bei One Battle After Another, von mir aus auch Frankenstein und Bogonia noch halb, so eine sehr überzeichnete Figurenzeichnung haben und enorme Geschwindigkeit. Und dann das, die andere Hälfte mit Train Dreams und Sentimental Value eben eher ruhiger, aber wir haben doch, finde ich, so sehr viele Einzelindividuen und auch gerade deswegen zum Thema, denn wer wirklich den Acting Oscar dann nach Hause holt, so sehr extreme Performances auch. Da erinnere ich mich eigentlich nicht so sehr in den letzten Jahren dran, dass man sowas wie jetzt Sean Penn abgeliefert hat zum Beispiel, oder von mir aus auch Timothy, dass es so sehr auf die Schauspieler zugeschnitten ist. So, und deswegen auch die Diskussion um die Schauspieler, wie die dann außerhalb der Rolle sind, so zentral zu machen, ist ja, finde ich, absolut absurd, was die Qualität eines Filmes angeht, hat der damit gar nichts zu tun, aber trotzdem ist es dieses Jahr irgendwie so extrem wichtig geworden.
Ich sehe auch keine gemeinsame Handschrift, aber ich habe das Gefühl, dass jeder Film halt unglaublich starke Regiestimmen in sich hat. Also Marty Supreme fühlt sich an wie ein Josh Safdie-Film. Frankenstein fühlt sich so sehr an wie ein Guillermo del Toro-Film. Blood and Sinners, also the list goes on and on. Also bis auf wenige Ausnahmen habe ich ja das Gefühl, wenn man quasi mit diesen Regisseurinnen bekannt ist und so einen Film sieht, merkt man halt nach einer halben Stunde, ja, das ist das, was die machen. Und hier machen sie es quasi für ein größeres Publikum auf ein höheres Budget. Und auch das ist erstmal ein ganz interessanter Ansatz, finde ich. Also, dass sich so die beste Filmkategorie für mich dieses Jahr ganz stark an der Stimmung der jeweiligen Regisseurinnen orientiert.
Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir mal kurz durch die Filme durch. Ich interessiere mich jetzt sehr für eure Meinung dazu, weil ich an der einen oder anderen Stelle natürlich schon was dazu gesagt habe, mir bei der Hälfte der Sachen frage, okay, warte mal, wie war das nochmal? Vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal einen anderen Blick irgendwie drauf geben, auf diese ganzen Sachen. Vielleicht fangen wir mal an mit Hamnet. Du hast ja gerade gesagt, starke RegisseurInnen-Stimmen. Wir können, glaube ich, froh sein, dass Chloe Zhao irgendwie wieder zurückgekommen ist, dass sie nicht komplett vom MCU geschluckt wurde, nachdem ihr Vampirfilm, auch ein Vampirfilm oder Dracula-Film oder so, saß sie doch auch dran, ist dann irgendwie nichts geworden. Jetzt natürlich mit diesem, ist es das einzige so richtige Biopic hier in der In der Liste vielleicht schon. Ja, Matti Mauser ist ja nur so halb, ne? Also hier geht es ja tatsächlich wirklich um Shakespeare, vor allem natürlich aber um seine Frau und dann wie der Sohn Hamnet stirbt und dann man natürlich das in diesem Stück irgendwie verarbeitet. Wir hatten hier sehr kritisiert, dass der Film so eine psychologische Lesart von und vor allem so eine autobiografische Lesart von Kunst halt irgendwie so stark macht, auch wenn er natürlich starke Szenen hat, wie als das Kind stirbt oder man dann in diesem Theaterstück irgendwie zusammen diese gemeinsame Erfahrung hat. Clara, wie findest du den Film?
Also mir hat der schon persönlich sehr gut gefallen, einfach um die emotionale Komponente nochmal hervorzuheben, finde ich, wirkt der Film sehr gut und ich würde ganz besonders natürlich auch Jessie Buckley in dem Film hervorheben wollen, von der ich auch denke, dass das die einzige Kategorie oder der einzige Wort ist, der schon gesetzt ist, weil sie das wirklich phänomenal macht. Ich finde mehr auf der Award-Ebene schon ganz spannend, dass ein Rückgriff auf Shakespeare jetzt gerade in irgendeiner Weise verfängt und auch Kostüm-Historienfilm in der Machart, wie er da dargestellt ist und sehr ausschweifend doch auf eine gewisse Art und Weise, dass das verfängt, finde ich erstmal interessant.
Weil du eigentlich gedacht hättest, das ist eigentlich was Veraltetes? Oder wieso
findest du das? Ja, spannend? Also weil ich eigentlich dachte, es gab mal eigentlich für mein Befinden mal eine Phase, wo sowas überhaupt nicht gegangen wäre oder wo das nicht so besonders gut angekommen wäre, weil da das schon meines Erachtens nach immer eine Barriere aufbaut, wenn man mit dem Inhalt der Geschichte, wenn einen da nichts reinzieht in den Film, erstmal nur das vom Look her, von der Hürde, sich auf Shakespeare zurückzuziehen, dass es jetzt nicht das ist, was besonders populär war, meines Erachtens nach, so in den letzten Jahren. Und ich finde es interessant, dass es in der Form wieder zurückgekommen ist und finde den Film super gut gemacht. Aber mir persönlich gefallen halt andere Filme in der Auswahl jetzt besser oder haben nochmal mehr prägnantere und interessantere, neuere Blickwinkel auf Themen, die ich jetzt spannender finde. Aber ich finde den schon sehr gut.
Ist interessant, dass er für dich auch hauptsächlich ein Biopic war, als ich mit meiner Gruppe drin war. Danach musste ich halt wirklich zugeben, ich habe mich lange nicht mit Shakespeare beschäftigt und mein letzter Stand aus der Schule, die halt wirklich auch einige Jahre her ist, war so ein bisschen, naja, also man weiß gar nicht so viel über Shakespeare. Also man weiß so ein bisschen, wo er geboren und aufgewachsen ist, aber irgendwie so viel ist im Nebel und es gibt diese Ideen, hat er wirklich seine Stücke geschrieben. Und deswegen dachte ich, bis ich ein bisschen nachgeforscht habe, dass das wirklich so 90% Fiktion ist, im Sinne von, hier hat jemand quasi so Namen und Daten genommen und eine Geschichte darum geschrieben. Aber, also unabhängig davon, ich stimme dir total zu, klar, irgendwie Jessie Buckley ist eine Wucht, ist gerade eine meiner liebsten Schauspielerinnen, beziehungsweise eine der, die ich am liebsten auf der Leinwand sehe. Paul Mescal spielt ihr, finde ich, auch sehr gut zu, also kann natürlich mit ihrer Performance nicht mithalten, aber bietet so eine gute Folie. Und für mich ist also das, was Chloe Zhao ausmacht, tatsächlich hauptsächlich die Ästhetik. Also wenn ich mich neben der zentralen Performance an eine Sache erinnere, ist halt die Darstellung von Natur. Also wie die Verbundenheit mit der Natur, wie Wälder und Pflanzen und Gefühle auch einfach eingefangen werden. Und das konnte sie ja schon in Nomadland richtig, richtig, richtig gut, dass sie quasi so Landschaft als Spiegel der Seele für ihre Figur genutzt hat. Und das habe ich hier ganz stark wiedergesehen. Und das zentrale Drama fand ich solide. Aber diese Wechselwirkung, also so diese Idee, was Natur und Naturverbundenheit mit uns macht und was es macht, quasi diese Natur auf die Bühne zu bringen und quasi aus den Wald, den es gibt, eine Waldkulisse zu machen quasi und das an Publikum weiterzureichen, die fand ich eben vom Ansatz her ganz spannend und halt auch für mich sehr schlüssig umgesetzt. Was mir bei der Auswertung aufgefallen ist, und das ist vielleicht halt was eben mit diesem verzögerten Oscar-Datum zusammenhängt oder nicht, ist, dass mir halt Monate nachdem er im Kino war, diese Dance-Party mal ausgespielt wurde. Also die ist plötzlich viral gegangen. Und das war halt was Clara ja quasi am Anfang meinte, also gibt's quasi Recency Bias. Und von meinem Gefühl her war genau dieses virale Phänomen, oh, hier ist Hamnet und hier ist das witzige Video, wo alle nochmal irgendwie krass abfeiern, so zu dem Zeitpunkt, um den nochmal so in Erinnerung zu bringen. Dass alle nochmal denken, ah ja, ich habe ja vor ein paar Monaten Hamnet gesehen und den fand ich eigentlich ganz gut. Also auch da habe ich irgendwie sowas gespürt, dass hier irgendwie die sozialen Medien auch benutzt werden, um nochmal einmal eine Aufmerksamkeit auf den Film zu setzen, den alle irgendwie gut fanden, aber denn auch irgendwie nach einigen Wochen und Monaten so ein bisschen stiller geworden sind.
Ja, es gilt für die Cuts-Community auf jeden Fall gar nicht, ne? Also es ist schon so, glaube ich, einer der Filme, den die so mit am ärgerlichsten so finden der letzten Zeit. Ich finde auch quasi das fast so ein bisschen unangenehm, dass man so dieses leidende Künstlerbild dann so genau durch diese Natur das alles so auflädt, um dann das so auf dieser Bühne rauszulassen und da quasi jetzt so diesen großen Kunstmoment evozieren will und dann später halt dieses Reel macht von wegen, ey, wir haben auch übrigens alle Rihanna gehört am Set. Also ich finde irgendwie so ein bisschen halt, weiß ich nicht. Und ich finde es auch nicht so interessant, dass man Shakespeare jetzt hier, also Shakespeare ist doch klar, dass das so einer der, so der Urmythos irgendwie so Großbritanniens auch ist, dass man den jetzt eigentlich leicht auch wieder aufleben lassen kann auf eine Art, dann finde ich es auch eigentlich sehr modern, dass man sagt, wir erzählen jetzt eine Nebengeschichte eigentlich so, die aber was mit ihm zu tun hat. Also irgendwie muss es diese Absolution dann doch auch immer so ein bisschen geben. Ich fand den auch, also dann hätte ich mir, glaube ich, gerne bissiger vorgestellt. Dann hätte ich gedacht, dann zeig Shakespeare als Monster hier irgendwie so in diesem Film oder so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, so der wollte so, man sollte sich da so, ja, so durchschluchzen irgendwie durch den Film und finde den sehr zahnlos. Ich finde irgendwie schade, dass Chloe Zhao mit so einem, ja, mit so einem Tränendrüsendrücker Naturkitsch irgendwie zurückgekommen ist. Aber ihr mochtet den ja anscheinend. Ist es bei Train Dreams auch so? Also, weil das ist ja eigentlich so was Ähnliches. Wir hatten hier bei hier so den englischen Urmythos oder einen der, finde ich, so mit Shakespeare, aus dem irgendwie alles auch die Sprache und so rausgekommen ist. Und das ist natürlich bei den USA die Erschließung dieses Landes, aka auch Vertreibung vieler Menschen durch den durch die Expansion und dann natürlich diese Züge und die Schienen, die verlegt werden müssen. Da geht es ja bei Train Dreams drum, wo Joel Edgerton eben diesen Holzfäller spielt, der dann auch wie in Hamlet auf so eine Art, auf so eine sehr schlimme Art dann seine Familie verliert und dann irgendwie auch so weiter macht irgendwie. Und da hatte ich auch so das Gefühl, es ist so ein sich selbst irgendwie noch mal auf die Schulter klopfen, irgendwie Kino so ein bisschen. Einerseits finde ich es faszinierend, vielleicht Hamlet und den, dass wir doch solche, wie hieß denn das, was meine Mutter immer geschaut hat und in der Mitte entspringt ein Fluss oder so, mit Robert Redford, ist das ein Film, den es gibt oder irgendwie sowas? Ja, also das ist irgendwie sowas, ich finde so ein Kino natürlich auch funny, wenn das zurückkommt irgendwie auf so eine Art, aber andererseits ist es jetzt für mich auch irgendwie nicht so die große Leistung hier gewesen. Clara, ich glaube, du hast den auch nicht ganz durchgehalten, oder?
Ja, ich kann dem prinzipiellen Thema viel abgewinnen und finde das Thema, so wie du es jetzt auch gegenübergestellt hast, relevanter und spannender als das, was bei Hamlet versucht wird. Nur die Umsetzung hat für mich persönlich wirklich gar nicht funktioniert auf allen Ebenen. Ich finde einerseits den Look nicht gelungen, weil dafür, dass ich hier ja die Natur verstehen soll, mich da emotional in wirklich lange Shots reinbegeben soll, in denen die Geschichte ja nicht weitergetrieben wird, sondern es wirklich um die Atmosphäre geht, viel zu künstlich. Ich weiß nicht, es hat wirklich bei mir einen Schalter umgelegt, dass ich sage, ich will jetzt hier nichts fühlen. Das sieht für mich nicht echt genug aus. Das ist das eine. Und das andere war beim Schauspiel ganz genau das Gleiche. Oder es ist eigentlich kein Problem des Schauspiels, sondern eher, wie der Film geschrieben ist, dass ich diese Familiendynamik, das habe ich einfach nicht verstanden. Die sind miteinander umgegangen, wie Leute heute miteinander umgehen, wie Leute heute auf Kindererziehung blicken. Aber es hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, so Fragen wie, oh, jetzt ist unser Kind aber schon groß geworden, was ich alles in der Zeit verpasst habe. Das finde ich ist ein super moderner Gedanke. Ich weiß nicht, ob die Figur in Train Dreams wirklich sich auf sowas fokussiert hätte oder ob da nicht andere Themen, ein anderes Verständnis von Vaterschaft gewesen wäre. Solche Themen haben mich komplett rausgehauen. Und das dritte Problem, und ich habe ihn dann auch nicht fertig geschaut, ich habe mir fehlen die letzten 20 Minuten oder so, ja, sorry, es ging für mich persönlich nicht, war auch die dramaturgische Herangehensweise, Dinge, die eigentlich mir persönlich nichts gegeben haben, sehr lange auszuhalten, eine elendig lange Diskussion darüber zu führen, ob ein Wolf mit einem Hund Sex haben könnte, aber die eigentlichen Kernthemen oder Dinge, die wirklich dramatisch sind, die zum Beispiel ganz am Anfang bei seinem Arbeitsplatz passieren oder die seine eigene Biografie betreffen, das wird in einem Nebensatz erzählt und nie wieder aufgegriffen und das ist so der Style, aber dann denke ich mir, alles, was dazwischen ist, gibt mir nichts, ich kann es nicht, ich wollte einfach nur noch raus. Also sorry für alle, die diesen Film wirklich schätzen. Und von allen Filmen in der Nominierung ist der mir der unliebste, sorry.
Also ich fand ihn auf jeden Fall nicht so schlimm wie du, aber ich verstehe total, was dich an ihm gestört hat. Also für mich war es halt einfach eine sehr stimmungsvolle Skizze dieser Zeit, die manchmal für mich passiert hat und manchmal nicht. Also ich finde solche Ideen wie jemand wächst auf, um irgendwie was zu bauen und in sein Alter muss er feststellen, dass schon alles komplett obsolet ist. Also sozusagen während seiner Lebzeit ist schon so ein Mensch zum Fossil geworden. Hier gibt es quasi diese amerikanische Aufbruchstory, die auf so viel Blut und Tränen gebaut ist, wo halt namenlose Menschen einfach so durch wirklich absurde Umstände umkommen. Also dann fällt halt jemanden plötzlich ein Baum auf den Kopf und dann ist die Person tot. Dann brennt halt eben die Hütte ab, in der sich deine Familie aufhält und niemand erfährt was davon. Also sozusagen als Stimmungsbild dieser Zeit und der Vergänglichkeit allen, was da ist, hat das für mich funktioniert. Aber ich fand ihn halt auch im Großen und Ganzen erstmal nicht sonderlich bemerkenswert. Also ich mochte die Cinematography, ich fand irgendwie die Performances haben das getan, was sie machen mussten. Aber es war nicht so, dass ich quasi an meiner Stuhlkante saß oder mich nach Train Dreams 2 gesehnt habe. Wahrscheinlich, wenn wir ihn nicht für diese Oscar-Verleihung geguckt hätten, wäre es einer gewesen, den ich geskippt hätte und wäre da nicht ganz traurig drüber gewesen. Der erinnert mich tatsächlich, also ist gut, dass wir den quasi so als Parallele ziehen, weil auch der erinnert mich quasi an Nomadland und Nomadland macht er halt so diese Idee, diese Skizze vom Leben von Menschen einfach sehr viel greifbarer für mich, als es eben Train Dreams geschafft hat.
Ja, ich finde auch mit den, auch wie man da mit den anderen Arbeitern umgegangen wird, auch wie der Film so Rassismus und so erzählt, ich finde das irgendwie so zu versöhnlich für so ein Publikum. Da muss ich dann doch Sinners irgendwie loben, wo ich das Gefühl habe, der hat wirklich auch eine Aggression irgendwie gegen diese so weiße Vorherrschaft. Und hier habe ich so das Gefühl, bei Train Dreams irgendwie so, man weiß auch nicht, man soll da irgendwie so dann doch so versöhnlich irgendwie auch so drauf gucken auf diese Sachen irgendwie. Und
verstehe hundertprozentig, was du sagst, aber ich glaube, selbst wenn es halt für uns alle nicht hundertprozentig geklappt hat, bei Train Dreams soll es ein Feature sein und kein Bug. Also quasi, dass all diese Dinge einfach nebenher laufen.
Ja, klar.
Dass all diese Sachen halt passieren. Und ich glaube, für das, was er sein will und für das, was er machen will, für so ein Zeitporträt, ja, also vielleicht holt er damit die Leute nicht, vielleicht emotionalisiert er die Leute nicht, hat ja bei uns auch nicht geklappt. Aber einfach zu sagen, hier sind die Leute, die sterben, hier ist der Rassismus, hier ist quasi die schreckliche amerikanische Geschichte. Aber wir zeigen das alles quasi in der nüchternen Form einer Chronik. Also ich finde das ambitioniert gemacht, aber trifft halt auch für mich nicht den Punkt. Finde ich ja trotzdem eigenartig, denen das zum Vorwurf zu machen, ja.
Man kann den Film auch aus einer anderen Sicht erzählen oder sowas, ne? Ich finde, dafür, dass es eine nüchterne Chronik, dadurch ist es doch eigentlich eine sehr auch aufgekitschte Geschichte, die zu so einer Hyperidentifikation mit dieser Figur auch eigentlich führen soll.
Ja, aber es sind halt immer diese langen, langsamen Einstellungen. Es ist der Voice-Over, der nie irgendwie in Hektik gerät, sondern halt, wo es immer darum geht, ja, und in ein paar Jahren wird er das und das verlieren und dann war das halt so. Und jetzt baut er eine Brücke und so. Also ich habe schon das Gefühl, das wird quasi von einer sehr zurückgenommenen Stimme, die halt quasi das vorliest, anstatt es zu erzählen, vermittelt. Ich hatte zum Beispiel, ich habe eine Distanz zu ihm geführt. Also für mich war er halt nur einer dieser Männer, mit dem wir jetzt zufällig durch einen Teil seines Lebens gehen. Und das hätte auch jeder andere sein können. Und diese Beliebigkeit hat es für mich eben ein wenig interessant gemacht, dass wir halt was sehen, was so wirkt, als wäre es Slice of Life. Aber klar, man hätte auch eine stärkere Richtung reinbringen können.
Die gibt es bei Sinners auf jeden Fall. Also ein Film, der, finde ich, auch eine stärkere Konstruktion hat mit der Etablierung dieses Juke-Joints und an dem Angriff der Vampire und dann so dieser Frage, was bedeutet Vampirismus eigentlich? Wie ist überhaupt auch ein schwarzer Selbstentwurf nach dieser Zeit der krassen Unterdrückung, die aber natürlich nicht ganz vorbei ist, hier möglich? Ich finde den so ein bisschen zu ausbuchstabiert und in seinen Horrorelementen fand ich nicht interessant genug. Ich bin aber eh nicht so der große Horror-Fan. Es kommen ja 100.000 Horrorfilme jedes Jahr raus, die ein Wort im Titel haben. Was habe ich gewettet? Ich glaube, dass 7 oder so in diesem Jahr in den Box-Office-Top 100 erscheinen werden. Mal schauen, das wird sich dann nächstes Jahr auflösen. Wir haben darüber schon geredet. Ihr seid beide große Fans dieses Films. Clara, der muss für dich bester Film werden, oder?
Ja und nein. Also wenn es Marty wird, bin ich auch zufrieden. Aber das wird ja nicht passieren. Also wenn ich die Wahl habe zwischen den beiden Frontrunnern, bin ich auf jeden Fall für Sinners. Und zu dem allem, was du in der Zusammenfassung jetzt erwähnt hast, würde ich auch nochmal hervorheben wollen, diese Idee, dass die Kultur und die Musik auch den Hauptdarstellern entrissen wird oder zumindest versucht wird, die dann zu stehlen in gewisser Weise, ist, finde ich, so toll umgesetzt und ist noch ein anderer Layer in dem Film. Und auch die Horrorelemente, die darin vorkommen, finde ich, sind wirklich nicht sonderlich eindimensional, sondern absolut fest verwurzelt in allen Themen, die der Film ansprechen möchte. Deswegen, ja, darf der gerne siegen. Andererseits muss ich auch sagen, die Anzahl der Nominierungen für diesen Film ist ein bisschen absurd, aber ich nehme es dankend hin.
Ist das meistnominierte ever oder irgendwie sowas
gewesen? Ja, also, I don't know. aber ja, ich finde auch, also die Idee, die Konstruktion, wie der geschrieben ist, zwei Charaktere, Zwillinge zu nehmen, die gleiche Geschichte durchleben und an ganz unterschiedlichen Punkten am Ende rauskommen, ist sehr clever gemacht und es ist einfach sehr vielschichtig und auch in gewisser Weise sehr neu und eigenständig im Vergleich zu anderen Adaptionen jetzt noch. Ja.
Sinners habe ich tatsächlich auch nicht mehr seit dem Kino gesehen und es ist ja der einzige Film, über den wir drei wirklich geschnackt haben. Und ja, Clara und ich konnten den mehr abgewinnen als du und da ich halt nichts Neues über den herausgefunden habe, bleibt halt auch mein positiver Eindruck bestehen. Ich fand, es war ein super Kinoerlebnis, ich fand es total überraschend, ich fand die doppelte Hauptrolle sehr stark, ich fand die Musikszene im Zentrum super.
Da gibt es jetzt diesen Witz, oder, dass Leute sagen, Michael B. Jordan war so gut, zwei Rollen zu spielen. Und dann twittern jetzt immer Leute, ja, warum musste man ihm dann zwei verschiedene Mützen aufsetzen, damit man es auseinanderhalten kann? Das finde ich schon funny, wobei er wirklich sehr das gut. Natürlich ganz gut gemacht hat, da will ich gar nichts gegen sagen.
Hätte er auch einfach zweimal als bester Hauptdarsteller nominiert werden können, meiner Meinung nach.
Vielleicht Mario und Luigi könnte genau. Er vielleicht auch nochmal machen, ja.
Ja, wie gesagt, also Blood and Sinners habe ich irgendwie einen Softspot in meinem Herzen für alles, was er gemacht hat. Und ich finde ja immer spektakuläre Dinge toll. Und auch wenn ich nicht weiß, ob es mein liebster Film in Line-Up ist oder ich könnte nicht sagen, oh, der verdient den Oscar mehr als jeder andere, hätte ich einfach für das Gefühl Spaß daran, wenn Sinners einen Durchmarsch macht. Also 16 Mal nominiert, mehr als jeder andere Film, so eine Südstaaten-Vampir-Geschichte mit Starbesetzung ist irgendwie was nicht so oft auf den Teller kommt bei den Oscars. Und wenn der jetzt einfach abräumt und die Konkurrenz hinter sich lässt, dann finde ich das erstmal verdient, aber hauptsächlich total amüsant und irgendwie der große afroamerikanische Beitrag hier für die Oscars in allen Rollen durchbesetzt, bis in die wirklich sehr starken Nebenrollen. Also da hätte ich auch schon Bock drauf, dass er da einfach viele Preise mitnimmt.
Ja, ich sehe, was du meinst. Ich finde ihn auch einen sympathischen Gewinnerfilm tatsächlich, für bester Film tatsächlich. Jetzt, wenn ich so drauf schaue. Ja, das war ja jetzt die große Debatte in letzter Zeit. Wie ist das bei Marty Supreme? wir haben ja gerade die Marty Supreme-Folge gemacht. Wir waren alle nicht so super überzeugt davon, aber ich fand den auch gut. Also es ist wirklich so, das ist jetzt kein Film, bei dem ich sage, ich finde den eigentlich ärgerlich oder ich finde den irgendwie ideologisch so total fragwürdig oder sowas. Ich finde, das ist ein echt guter Film. Ich würde auch sagen, auch wenn ich in der letzten Folge meinte, muss man nicht gesehen haben, aber das ist jetzt ein Film, wo man wirklich zusammen ins Kino gehen kann, sich den angucken kann, drüber diskutieren kann, wie findet man das und sowas. Der hat verschiedene Temperaturen, der ist mal super aggressiv, dann wieder irgendwie leichtfüßiger und sowas. Der ist nicht ein klassisches so Sportler-Biopic, sondern täuscht das immer so ein bisschen an und ist doch ein anderer Film und so. Ich finde andere Filme der Safdies stärker. Ich finde, dass sie in diesem Korsett jetzt auch das natürlich, Josh, dass es auch ein Film ist, der in der Vergangenheit spielt. Und natürlich jetzt, es finde ich eh ein witziges Genre, wenn man das so nennen kann, so Oscar-nominierter Sportfilm. Denn da gibt es schon oft welche. Mhm. Also es ist schon oft, das ist so eine Kategorie, fällt mir auf, so neben Biopic ist irgendwie so der Sportfilm auch was man bei den Oscars gerne macht. Ich glaube, weil einerseits Schauspieler da über sich hinauswachsen können, weil sie sich eine andere Physikalität drauf schaffen müssen, weil man trotzdem natürlich auch in der Form ein bisschen was machen kann. Wie stellt man den Sport jetzt dar? Ne? Das ist immer so eine Sache. Deswegen ist der F1 ja hier auch zum Beispiel drin. Nur da ne, gab es natürlich auch andere, solche, weiß nicht, Foxcatcher oder sowas, auch so ein Film, ne, der stimmt, so ein bisschen ja. Vielleicht ist so wie Marty Supreme oder so. Aber ich finde den irgendwie, ich finde ihn ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt irgendwie total ärgerlich finde oder sowas. Ich finde ihn nur nicht so genial wie andere. Christoph, was hältst du von dem?
Ich mag tatsächlich diesen Safdie Brother-Style auch total gerne, also was irgendwie in Good Times und vor allem in Uncut Gems gezeigt wurde, dass die das als Team geschafft haben, eben aus komplett mondänen Situationen halt Sachen zu machen, die ich ultra stressig finde. Und ich dachte immer, das wäre quasi so ein Teamwork bei denen, aber scheinbar hat Josh Safdie das besser in seine eigenen Film mitgenommen als sein Bruder, weil bei Marty Supreme hatte ich so ein Uncut-Gems-Gefühl, dass ich dachte, okay, es geht nur darum, dass er irgendwie seinen Koffer packt und los zum Flughafen geht. Und ich bin total gestresst und die Kamera ist nah bei den Leuten und die Leute sind irgendwie schwitzig und klebrig und der Film stinkt in gewisser Weise. Also ich habe das Gefühl, den so riechen und schmecken zu können, weil alle Leute ständig on edge sind und in so einem ganz komischen oppressiven Umfeld, das die weiter und weiter und weiter drückt. Und vieles davon wird für mich so auf dem Papier gar nicht funktionieren. Also so von, ja, und dann macht Marty das und das und das und das. Sondern durch diese Safety-Energie klappt es halt für mich. Und ich finde auch andere Filme stärker, aber halt für dieses Erlebnis, hier ist dieser weirde, streitbare Typ, der auch ein total schrecklicher Mensch ist und von anderen irgendwie sehr schrecklichen Menschen umgeben ist und sich einfach durch diese skurrile Mini-Geschichte, dass er gut Tischtennis spielen will, durchschwitzt. Das hat mir einfach so als kinetisches Erlebnis was gegeben.
Ja, ich fand es auch eine phänomenale körperliche Erfahrung, diesen Film zu sehen. Und war wirklich wie in so einem Rausch die ganze Zeit, muss aber auch sagen, die Kinoerfahrung an sich war eigentlich überhaupt nicht schön, weil der sehr unterschiedlich angekommen ist. Eine Frau hat alle ihre Sachen gepackt und ist heulend bei der Badewannenszene aus dem Kino gerannt, während ihre Begleitung erst 40 Minuten später bemerkt hat, dass sie überhaupt weg ist. Ja. Und für
okay,
mich
das
war
ist vielleicht die Messlatte
für
effektives Kino dann am Ende, ja, ob solche Situationen entstehen.
Ich musste bei manchen Szenen laut lachen und im Kino hat niemand gelacht und ich habe mich richtig geschämt dafür. So, okay, super weirde Erfahrung. Finde den handwerklich toll, dieses Pacing durchzuziehen und den an keiner Stelle zu verlieren und immer noch eins draufzusetzen, ist erstmal vom Erzählerischen her echt tough umzusetzen, auch Kamerawahnsinn, das Schauspiel trägt auch und übrigens ist es nicht, also es ist einerseits eine Timothy-Show irgendwo, andererseits sind die Frauencharaktere zum Beispiel auch so gut ausgestaltet und auch so gebrochen und ambivalent, dass insgesamt als Geschichte in sich total schlüssig und trotzdem so brutal ist und einen echt hin und her reißt, wie man sich zu dem Film überhaupt verhalten soll. Wie gesagt, mir gefällt der ausgezeichnet. Ich finde, eigentlich ist es der beste Film in der Reihe und trotzdem ist er für mich komplett zerstört worden mit dem Ende. Ohne dass ich jetzt das Ende rausnehme, will ich nur eine Sache dazu sagen. Das Ende stellt halt alles, was davor passiert ist, in ein anderes Licht, als ich es aufgenommen habe. Weil ich bin sehr gut damit klargekommen, dass wir einem absoluten Unsympathen bei seinem Sprint durch die Sportwelt und durch seine eigenen Träume da folgen und einfach damit zurechtkommen müssen, dass er ein Arsch ist. Und das Ende versucht dann, das Publikum wieder so einzufangen. So. Und ich hatte dann auch, was ich als Horrorfan sehr schätze, so den ein oder anderen Moment schon, weil wenn der Hund eine Rolle spielt, das Gefühl von übernatürlichen Touch. Während alle Leute auch da im Kino mich rum das sehr buchstäblich genommen haben und ich dachte so, das ist doch jetzt eigentlich fast eher wie eine Geistererfahrung, aber irgendwie nimmt das jemand so. Und plötzlich sagt ein Charakter aus dem Nichts, er sei ein Vampir. Und dann war ich irgendwie so auf einem ganz anderen Seherlebnis und habe dann erst, als ich das alternative Ende auf Reddit gelesen habe, so meinen Frieden mit dem Film gefunden und gedacht, okay, ich kann so meine Version davon haben, wo das alles einfach böse ist. Und mir versucht zu erklären, wie die Machtdynamik innerhalb eines Ego-Trips, vielleicht eines Ego-Sports auch ist, wie die Machtdynamik von entstehenden Kapitalismus ist, was alles mit dem Marketing um diese Sportevents drumherum noch eine Rolle spielt. Übrigens auch im Prinzip eine clevere Art und Weise, das darzustellen, was F1 auch darstellt, auf eine Werbefilmart und Weise. Und das hat so gut wirklich für mich funktioniert, dass ich diesen Film phänomenal gut finde und das Pacing ist einfach, ja, also das muss man in irgendeiner Form jetzt bei Nominierung meiner Meinung nach auf irgendeiner Weise einfach das Handwerkliche würdigen, finde ich hervorragend.
Ich hatte auch vor einiger Zeit mit Leuten nochmal über den Film geredet und die hatten auch den Anstoßpunkt, Zitat, ja, uns hat's genervt, dass Marty so cool dargestellt wird und am Ende irgendwie noch triumphiert und belohnt wird. Und da bin ich nur teilweise mitgegangen, weil meine erste Reaktion war, hä, Moment mal, ihr fandet den cool? Also das ist für mich so der größte Lappen. Also was er macht, wie er redet, was für bekloppte Ideen er hat und was er im Leben will. Also das ist für mich echt der letzte Lorch. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass ich Timothée Chalamet einfach ein bisschen lorchiger wahrnehme als andere Leute. Und dann ging es halt wieder um das Ende, wo ich halt auch dachte, okay, ich verstehe den Punkt und ich finde es nicht ideal, aber selbst das habe ich das Gefühl, hier wird er nicht so ganz belohnt, sondern dieser komische Kerl, der sagt, oh, ich wurde dazu geboren, um das und das und das und das zu schaffen, gewinnt nachher ein Spiel bei so einem Showmatch, für das er sich im wahrsten Sinne des Wortes halt prostituiert hat und wird irgendwie so zum Familienvater gedrückt. So bin ich ein bisschen lauwarm, aber nicht vergrätzt. Aber die eine Sache, die ich sagen würde, alter Schwede, 100% Vampire-Ending. Also wenn Marty Supreme mit einem Zeitsprung und einer Vampirgeschichte geändert hätte, dann wäre das einfach auf einem anderen Level gewesen. Und ich hätte es komplett abgefeiert, wenn er halt so bizarr gewesen wäre. Und es wäre auch für mich das präferierte Ende gewesen.
Hätte ich, glaube ich, auch stärker gefunden. Also ich verstehe auch, dass man Gefallen findet an diesem etwas ambivalenten Ende, wo man immer so ein bisschen danach sucht, ob man noch so eine Regung bei ihm im Gesicht sieht, dass das für ihn jetzt irgendwie der absolute Horror ist oder sowas, wo man sich fragt, soll der jetzt diesen Menschen so verabsolutieren oder nicht? Also das ist irgendwie ganz, ganz interessant, finde ich. Aber ich glaube, ich hätte ein irgendwie doch stärkeres Ende, radikaleres Ende irgendwie besser gefunden für so einen Film, der auch so ein bisschen so ein Rausch sein will. Also ich gehe auch so ein bisschen da mit, dass ich den, dass ich das Ende da nicht ganz so stark fand. Ja, vom Tischtennis zu Formel 1. Wie habt ihr denn F1 so gefunden? Also es ist ja von Joseph Kosinski, der ja Top Gun Maverick auch gemacht hatte, ne? Oder von diesem Team mit der Top Gun Maverick ja auch, also wo dann so klar war irgendwie, die sind sehr, sehr gut darin, diese Hochgeschwindigkeit, ja, so Vehicle-Action-Szenen eigentlich zu machen und das wirklich zu übertragen. Ich finde das, also es tut mir leid, ich hasse eh Formel 1 halt oder habe das immer schon gehasst als Kind. Ich habe jetzt nicht Hass gegen Leute, die das mögen oder weiß ich nicht was, aber meine Sache ist es halt überhaupt gar nicht. Ich mochte das noch nie und ich muss wirklich schon lachen, wenn der Film anfängt und da kommt das Apple-Logo und dann kommt der Formel 1-Film. Also für mich ist das halt klar, ne, Baudrillard, wir sind alle irgendwie in diesen kapitalistischen Sachen gefangen und man kann nicht wenn man aus Disneyland raustritt, ist man wieder in Disneyland drin und so, aber irgendwo ist für mich auch eine Grenze und jetzt der Apple-Formel-1-Film, der das halt wirklich auch so hochjazzt und sowas. Ich habe mich kurz gefreut, als ich gesehen habe, Rebecca Ferguson ist in dem Film, die hat für mich irgendwie sowas, so ein bisschen wie Ralph Fiennes. Mhm. Sobald ich die sehe, fühle ich mich irgendwie zu Hause immer, also es war bei House of Dynamite irgendwie auch so und da geht ja einiges auch ab in dem Film, also die mag ich einfach so super gerne, ist mir wieder aufgefallen, aber ich habe das tatsächlich, muss ich leider. Also ist besser als letztes Jahr, da habe ich ja diesen Timothée Chalamet denkt, er ist Bob Dylan-Film gar nicht geguckt. Ich bin immerhin reingegangen, wie man heute sagt in F1, aber ich bin nicht so lange da drin geblieben. Christoph, was sagst du denn? Kannst du eine Lanze brechen hier für den Film und das technische, die technische Brillanz, die uns hier versucht wird zu zeigen?
Also erstmal war ich halt mit jemandem da drin, der ganz großer Formel-1-Fan war und ist. Und sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht wirklich reingegangen. Der hat gesagt, ey, ich habe gesehen, da kommt ein Film, lass uns den angucken. Das war schon mal so eine gute Sache. Da konnte er immer so sagen, oh, hier, die und die Leute, die sind echt und das ist ein Cameo und so weiter und so fort. Und ich habe halt immer so gesehen, was denen so gefallen hat und was nicht. Also dieser Rennzirkus hat ihnen gefallen, den fand er cool. Die dramatische Handlung fand er halt lahm, weil sie halt einfach super lahm ist. Das Einzige, was ich sagen kann über F1, ist, finde ich, dass die Rennszenen wirklich unglaublich spektakulär waren. Und in Hamburg hat gerade so ein Kino mit 4D-Sitzen aufgemacht, die sich halt so neigen und rütteln und die hoch und runter gehen. Und da habe ich gedacht, okay, für diesen Film wurde dieses Kino gebaut. Also sozusagen die einzige Möglichkeit, F1 zu sehen, ist halt so mit 3D, 4D-Sitzen als sozusagen Achterbahnfahrt, um sich halt so fühlen, als ob du im Cockpit eines Formel-1-Wagens bist. Und abgesehen davon war es halt einfach wirklich der Standard-Sportfilm, hatte ich das Gefühl. Alt gegen Jung, wie die Beziehungsdynamik ausgespielt wurde, wie die Lektionen ausgespielt wurden, wer was wo lernt, sogar wer gewinnt und wer verliert. Also der läuft für mich halt unter fantastische Tech-Demo mit leider nicht viel mehr unter der Haube.
Ich finde es schon absurd, so einen Film zu machen, ohne sich völlig mal Gedanken darüber zu machen, dass man Formel 1, den Sport, das Sponsorship, die Eventstätten in irgendeiner Weise kritisch sehen könnte und das nicht mal mit einem Wort, wenigstens einem Nebensatz mal anzudeuten, dass man da eine Sekunde drüber nachgedacht hat, finde ich schon erstaunlich, dass das überhaupt geht. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass der Sound, das Autorennen und sogar die Boxenstopp-Szenen oder die Dialoge zwischen den einzelnen Teams mich schon mitgerissen haben und ich da sehen kann, warum man von einem gewissen Blickwinkel des Filmemachens diesen Film in irgendeiner Weise auch würdigen möchte. Ich will jetzt auch keinesfalls kann es Best Picture sein, weil das Thema einfach dazu sehr seltsam gewählt ist, aber viele Dinge, finde ich, macht der Film schon richtig. Und auch was das Schauspiel angeht, das toll in Szene zu setzen, nur inhaltlich, also die Rennen, okay, inhaltlich die Geschichte macht für mich keinen Sinn, den einen Investoren als einen absoluten Antagonisten darzustellen und der andere, der absolut genau das Gleiche macht, ist der Gute. So, okay, ich folge dieser Geschichte nicht, ich verstehe es nicht. Ich bin außerdem leidenschaftliche Pokerspielerin und konnte diese Pokerszene in dem Film wirklich kaum ertragen, weil es so dämlich war, was da gezeigt wurde. Was wiederum aber nicht dämlich war, fand ich schon zu die Parallele aufzumachen zwischen diesem Gambling-Part des Pokerspiels, den ich jetzt mal für mich persönlich ausklammern würde, aber der in dem Film sehr wichtig ist, und diesem absolut sich in lebensgefährliche Situationen zu begeben und alles auf Dopamin zu setzen im Leben, voll verstanden habe. Und der Film macht einen das sehr greifbar, warum sich manche Menschen in dieses Auto setzen wollen, finde ich. Also ich kann die Motivation der einzelnen Rennfahrer nachvollziehen und finde auch gut, dass die unterschiedlich ausgestaltet sind in ihren Background-Stories, alles fein, aber es ist halt irgendwie, und das Sponsorship finde ich nicht mal das Schlimmste, weil ich denke, es gehört halt zu dem Sport nun mal dazu, dass die dadurch bezahlt werden, dass überall ein Tommy Hilfiger-Logo ist, okay, das ist halt, wie es funktioniert, nur, dass da kein Überbau ist, der irgendwas einordnet in diesem Film, ist absurd. Absurd.
Ich bin halt auch echt überhaupt kein Formel 1 oder Autorennen-Fan insgesamt und deswegen hatte ich halt auch keine hohen Erwartungen. Ich weiß aber, ich fand sowohl damals Rush als auch Ford wie Ferrari relativ gut. Also da bin ich auch so reingegangen im Sinne von, ja, Autorennen sind mir so ein bisschen Wurst, aber die beiden fand ich sehr stimmig, weil die halt auch in ihren Kern einfach eine sehr kleine, aber total konsequente dramatische Triebfeder hatten. Also da hatte ich das Gefühl, hier wird so hauptsächlich Autorennen erzählt, aber es ist genau so viel Charakter da drin, wie wir brauchen, um es am Laufen zu halten. Und F1, es war ein bisschen zu groß, es war ein bisschen zu lang, es war ein bisschen zu viel. Und ja, klar, also mit den Geldern, die da reingeflossen sind, mit den Leuten, die es ja vor die Kamera gezeigt haben, war es halt auch so sehr ein Werbefilm für das Event, der die Leute begeistern sollte.
Ja, fast irgendwie, man will den Film fast mögen, weil es so dreist ist, finde ich irgendwie so. Also weil da irgendwie nicht noch eine andere Ebene irgendwie so drin ist. Deswegen ist es fast wieder, denkt man, es ist fast wieder Peak Cinema. Aber was für mich nicht so richtig, für viele aber One Battle After Another, der neue kann man nicht mehr sagen, aber aktuelle PTA-Film, so ein bisschen ein Film, sie zu knechten, hatte man das Gefühl, so ja, also der wurde irgendwie im Schicksalsberg geschmiedet hinter den Kulissen, da war schon ganz lange klar, es kommt irgendwie was ganz Großes auf uns zu und die Vorschusslorbeeren waren schon so gigantisch, dass man irgendwie schon von dieser Welle fast umgewälzt wurde. Und dann fand ich ihn nicht so stark, haben wir in der Folge auch viel natürlich drüber gesprochen. Ich finde interessant, dass er jetzt so der Frontrunner irgendwie ist für den besten Film. Also dass das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, die haben die letzte Klappe gemacht und dann war irgendwie klar, dass der am Ende halt diesen Best Picture Oscar kriegen muss. Ich muss aber sagen, und das kann man den Filmen vielleicht nicht so ganz vorwerfen, die in diesem Jahr nominiert sind, zumindest viele davon haben irgendwie so eine gewisse Art von Energie, zumindest so die Hälfte, würde ich sagen. Also so Mardi Supreme, One Battle After Another, Bugonia auch, ne, F1, Sinners, so, das sind schon Filme, da geht's irgendwie so ein bisschen zur Sache auch, kann man vielleicht sagen, tatsächlich. Und das ist in diesem Film natürlich auch so. Der ist beeindruckend aufwendig gemacht, gerade was so die Massenszenen, die Demonstrationen und so angeht. Ein bisschen ist immer noch die Frage, finde ich, was genau wir da politisch mitnehmen wollen oder sollen. Es war natürlich krass, dass diese ganze Eissache ja noch mal viel krasser eskaliert ist, ne? Nachdem der Film ins Kino gekommen ist. Also es wirkte damals ja schon irgendwie aktuell, dann jetzt noch irgendwie aktueller. Für mich ist die liebste Interpretation, dass einfach Paul Thomas Anderson uns sagt, ihr seid einfach der sabbernde Leo, ihr kriegt es nicht hin, irgendwas zu tun. Und den ganzen Film sehen wir uns da so gespiegelt als jemand, der irgendwie so gerade so nicht mal eigentlich richtig schafft, seine eigene Tochter zu retten. Also ein bisschen larger than life irgendwie so für mich der Film gewesen, deswegen muss er jetzt hier auch nicht gewinnen, aber ich wüsste natürlich gerne, wie ihr den so fandet. Clara, was hältst du von dem?
Also ich finde die Storyline, das Thema und auch die Handschrift von PTA wirklich sehr gut, aber für mich hat das Tonale in dem Film halt gar nicht funktioniert und ich hätte mir ein bisschen ernsthaftere Herangehensweise an manche Sachen gewünscht. Ich finde einfach eine Schwangere schießen und rauchen zu sehen, wo in Realität das Baby stark geschädigt worden wäre. Nicht witzig. Sorry, das ist mal das eine. Das andere finde ich dann auch, rundet der Film das Ganze mit dem gleichen Messaging ab, dass es okay ist, dass die Mutter weg ist aus Sicht des Kindes und sie dann auch noch in ihre Fußstapfen treten muss. So, nee, sorry, es ist nicht okay, da ist nichts gut dran und nichts zu romantisieren, so diese ganze Sichtweise darauf und auch das zu sexualisieren in manchen Elementen. Und dann wiederum ist aber die Tochter gleichzeitig sehr streng mit ihrem Vater und da ist es dann super moralisch auf einmal. Das ging für mich nicht zusammen. Und die andere Sache ist, dieses karikaturenhafte Figuren darzustellen. Einerseits Leos Charakter super tollpatschig und immer irgendwie leicht zu spät. Warum? Und Sean Penns Charakter so zu überzeichnen, dass ich manche Sachen einfach nicht verstanden habe, was er jetzt eigentlich darstellen soll, um ein weirdes Detail rauszugreifen, wie seine Figur läuft. So als wäre eine Art Bodybuilder, der nicht richtig laufen kann, aber hat gar nicht diese körperliche Disposition, dass er seinen Gang verändert werden will. Ich verstehe nicht, was das sein soll. Sorry. Ich will niemandem den Film kaputt reden. Ich weiß den zu schätzen.
So das Militärische, oder? Dass sich immer weiter in seinem, auch in seiner Alltagspersona irgendwie so
ausdrückt. Ich finde, das ist falsch. Sorry, von meiner, es ist wie gesagt nur ein Detail, aber ich wollte es gerne rausgreifen, weil das für mich da sich so zuspitzt. Das ist für mich falsch umgesetzt, weil das, was er macht, ist ein Bodybuilder-Gang und nicht dieser Militärstechgang. Und das so lächerlich damit zu machen, ich weiß nicht, es ist eine komische Sichtweise auf eine Figur, die ja echt gefährlich ist und ich finde dann so das Clownhafte dabei nicht so gelungen und das sind viele Elemente in dem Film, wo ich mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht hätte, dann wäre es aber auch ein anderer Film gewesen. So für mich funktioniert es nicht komplett, ja.
Mhm. Ja, interessant, dass du es nochmal jetzt sagst, diese ganze humoristische Ebene, ja, hatte ich auch so ein bisschen verdrängt natürlich, die hat mich auch ein bisschen gestört an diesem Film. Christoph, muss der hier berechtigterweise Best Picture werden?
Ja, also ich bin auf jeden Fall mit Abstand dem Film am meisten zugetan von uns dreien. Ich hatte das Gefühl, nach dem Intro mehr oder weniger, also als die Handlung anfängt zu laufen, hat er für mich total geklickt. Die erste halbe Stunde habe ich quasi interessiert angeguckt und mitgenommen. aber quasi ab dem Moment, wo es in die Gegenwart geht, wo der Film plötzlich von gefühlt zweiten in sechsten Gang schaltet, aufs Gas drückt und nicht mehr nachlässt, da hat das für mich komplett gezündet. Ich finde es halb kriminell, dass Chase Infinity keine Nominierung bekommen hat, obwohl es so viele andere Leute aus dem Film getroffen hat. Und also das, was euch teilweise stört, oder Clara, vielleicht was auch dich am meisten stört, fand ich tatsächlich komplett faszinierend, dass es eben so ein Chaos ist, dass uns hier quasi PTA sagt, weißt du was, Revolution ist nicht immer sauber oder stringent oder idealistisch und man kann es nicht mal so durchargumentieren, sondern manchmal werden Menschen, die sich seit 20 Jahren das Hirn rausgekifft haben, einfach in eine Situation geworfen, bei der sie total überfordert sind, bei der sie trotzdem durchkommen. Manchmal hast du solche Leute wie Sean Penn und wenn wir gerade in die USA gucken, die Linie zwischen unglaublich gefährlichen Leuten und komplett lächerlichen Clowns ist quasi nicht mehr vorhanden heutzutage. Also da können die Leute beides sein. Und diese ganze eigenartige Widersprüchlichkeit, der krasseste Rassist, der aber ein King for the Black Woman hat, die White Supremacy Organization, die irgendwie ein Christmas-Theme hat, ja, irgendwie die Mutterfigur, die Rebellen, aber halt auch absent die Mother ist und so weiter und so fort. Das waren für mich alles Zahnräder, die eben absichtlich geknirscht haben und die eben immer wieder gesagt haben, okay, ich kann gerade nicht genau sagen, wo eine Figur steht. Ich möchte mich jetzt einfach mal mitnehmen lassen, wohin geht die? Die haben keine Plot-Armor mehr, die sind nicht irgendwie die Guten gegen die Bösen, das ist nicht irgendwie ein klares Bild von Revolution, sondern das ist irgendwie was, was sich für mich anfühlt, wie das Chaos von Situationen, die eskalieren. Und das eben gespickt mit Schauspielern, die ich stark fand. Der Humor hat bei mir funktioniert. Ich habe echt häufig über Benicio del Toro gelacht, bei dem ich auch kein genaues Schema seiner Figur ausmachen konnte, aber die für mich einfach gepasst hat. Und bis hin zu diesem Ende, wo man den Location Scouts hoffentlich irgendwie eine Gehaltserhöhung gegeben hat, dafür, dass sie irgendwie die welligste Straße auf den amerikanischen Kontinent gefunden haben. Also all diese Unstimmigkeiten sind für mich Teil der Botschaft, die einfach ist, Revolutions are super messy shit show. Und hier ist diese Geschichte, die passiert, wenn man solche Zutaten zusammenwerft.
Mhm. Okay, finde ich irgendwie gar nicht so uninteressant, diesen Blick. Es soll das Chaos irgendwie in den Vordergrund stellen, ja. Habt ihr beide mich schön erinnert an Sachen, die ich vergessen hatte, die ich nicht mochte und die ich vielleicht doch aber mögen könnte auch in diesem Film. Ich habe aber auch beim Film des Jahresturnier gemerkt, dass ich dann doch immer manchmal Lust hatte, ihn dann doch vielleicht weiter zu bringen gegen einen anderen Film. Also ist schon auf jeden Fall ein eigensinniger Film im Vergleich zu vielen anderen, was wir hier
und
sehen.
Und es ist halt auch für mich so ein reines Bauchgefühl-Ding. Wie gesagt, als der Film plötzlich für mich funktioniert hat, da hat er funktioniert, da hat er irgendwie geklickt und gegriffen. Und ich verstehe total, dass das Leute sagen, okay, nee, ich möchte es gerne ein bisschen anders haben. Und dann hast du halt irgendwie 3 Stunden Bullshit vor dir.
Ja, dann ist noch The Secret Agent hier nominiert von Kleberman und Safilio, was ja krass ist, dass er soweit jetzt gekommen ist mit seinem vierter Langfilm ist das ja, glaube ich, erst von ihm, dass er jetzt hier in den Best Picture Nominierten drin ist. Jemand, der auch schon öfter mal bei Cuts immer mal so angesprochen worden ist. Bakurau hat mir damals zum Beispiel eine Folge zu gemacht. Jemand, mit dem ich aber immer nicht ganz so warm werde wie alle anderen. Hier ist es ja so, dass der Film in den 70ern während der Militärdiktatur in Brasilien spielt und es geht um so einen ehemaligen Universitätsprofessor, der vor der Verfolgung flieht und dann eben ja, im Untergrund leben muss und da ganz unterschiedliche quasi so Machenschaften sieht und Verfolgung und auch wie sich aufgelehnt werden kann und so. Dann gibt es noch eine quasi ja so metatextuelle Ebene, dass es dann um diese Tonbänder ja auch später geht und so weiter. Christoph, wie hat dir gefallen?
Also gerade diese metatextuelle Ebene mit den Tonbändern, das war was, wo ich ein bisschen mit gefremdelt habe, wo ich gesehen habe, was der will, aber wo es mir teilweise ein bisschen zu abstrakt wurde. Aber abgesehen davon ist das schon einer, den ich wirklich unglaublich hier auch, also zumindest den internationalen Oscar, wenn ich sogar irgendwie bester Film wünschen würde. Also ich mochte die Dynamik der Figuren, ich mochte natürlich die Skizze, die er da anfertigt über die politische Situation in Brasilien damals. Ich fand die erste Szene, also war halt so ein bisschen Make or Break
auch. An der Tankstelle da, super. Ja.
Genau, genau. Klasse Figuren eingeführt, klasse Thema eingeführt und eben einen Film Secret Agent zu nennen, der gar nicht um einen Secret Agent, von einem Secret Agent handelt, sondern dich da schon auf die falsche Fährte führt. Also der 30 bis 40 Minuten braucht, um dir überhaupt zu sagen, worum geht's hier einfach und dir bis dahin einfach sehr viel Atmosphäre mitgibt. Also wie gesagt, es gab teilweise in den verschiedenen Handlungsebenen Sachen, wo ich gesagt habe, aha, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hundertprozentig bei euch bin, aber ich fand den einfach quasi als filmisches Werk und eben als Period Piece und Period Drama total schlüssig und ja, auch hier wieder ein Film, wo man die Handschrift des Regisseurs, finde ich, ganz klar sieht. Und wo er mehr machen konnte und mehr machen durfte als in seinen vorigen Werken sogar.
Mir ging es auch so, dass mir besonders gut gefallen hat, diese Spannungsfelder im Privaten und dann aber auch im Politischen und dass der Film so viel ausprobiert hat, was teilweise sehr schwer zugänglich ist oder was man sich vielleicht auch durch ein zweites Schauen erstmal erschließen muss. Und dann hier wiederum fand ich es vom Tonalen super spannend, wie teilweise fast ja, satirische Noten nochmal gesetzt wurden. Und dann auch von der Ausstattung von gewissen emotionalen Momenten getragen wird durch den Film. Also auch wenn man nicht sofort immer alles erahnen kann, in welche Richtung es geht, fand ich ein sehr anspruchsvolles Projekt einfach, was mich schon echt umgehauen hat. Und ja, mir gefällt es gut, dass der eben jetzt auch nochmal diese Plattform bekommt. Was internationalen Film angeht, bin ich aber dennoch traurig, dass dann sowas wie No Other Choice hinten runtergefallen ist. Aber insgesamt finde ich das einen sehr interessanten Pick, der, denke ich, auch, ja, glaube ich, den einen oder anderen Preis mitnehmen werden wird. Zumindest den internationalen Preis.
Finde ich interessant auch, dass der so eine, vielleicht liegt es auch an Wagner Moura, der natürlich ein bisschen bekannter schon ist. Also ich finde es interessant, dass er es wirklich so weit geschafft hat. So nicht, weil ich den Film schlecht finde. Nee, ja, irgendwie gibt es da eine Einflugschneise auf jeden Fall in diese Best Picture-Nominierten, die man irgendwie nicht so ganz versteht. Ne? Also No Other Choice hätte ich jetzt auch nicht unbedingt hier sehen müssen, aber ich finde, ja, kippt da gerne viel mehr internationale Filme rein. Dann bleibt uns sowas wie Frankenstein vielleicht erspart von Guillermo del Toro, der natürlich gefühlt hier auch vielleicht nominiert werden muss oder natürlich, also man hat bei manchen Leuten halt so das Gefühl, deswegen ist es eigentlich interessant, dass der neue Jennifer Lawrence-Film mit Die My Love zum Beispiel, dass der nicht hier drin ist, weil es gibt so Leute, da habe ich das Gefühl, die sind eigentlich gesetzt für die Oscars, ja, also die ziehen eigentlich ihre Projekte zu den Oscars hin, egal was das jetzt genau war, Die My Love nur dann doch so schlecht angekommen durch die Bank weg, dass es dann nicht gereicht hat für Jennifer Lawrence hier, aber zum Beispiel Emma Stone, habe ich das Gefühl, so zerrt Yorgos Lanthimos da auch jedes Mal wieder jetzt mit rein, das ist ganz klar, und Guillermo del Toro, ja, die letzten ja nicht alle auch solche großen Erfolge gewesen, aber ist natürlich jemand, der einen Stein im Brett hat bei der Academy Shape of Water, ja, besser für Film mal geworden und irgendwie ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, der ist irgendwie so, ich will nicht das abfällig sagen, aber in so einer Normie-Bubble und in den USA. Irgendwie ein gigantischer Film, der aber so in der Filmkritik so mit so einem kompletten Schulterzucken wahrgenommen wurde, habe ich so das Gefühl. Gerade in Deutschland, Frankenstein. Also wo Leute wirklich so waren, ja, den gibt es und Guillermo del Toro macht halt wieder so sein Ding. Und viele habe ich auch gelesen, gerade im Katz-Discord, die sagen, der Film sieht unfassbar hässlich aus. Und andere, die gesagt haben, das ist doch nicht hässlich, das ist total aufwendig. Deswegen war ich jetzt auch irgendwie ganz gespannt, ihn mal zu sehen. Und habe jetzt verstanden, warum Leute das sagen, weil der Film einerseits gar nicht so ein Netflix-Slop-Schuss-Gegenschuss-Film ist, sondern finde ich ganz beeindruckende, in so halblangen Szenen Kamerabewegungen hat, ganz beeindruckendes Blocking irgendwie auch hat, ja, ganz viele Farben hat, viele Texturen und sowas, also man sieht einfach, Guillermo del Toro ist ein Ausstatter, ist ein Beleuchter auch, ja, also es hat was fast so Theaterhaftes, Musicalhaftes, es ist aber so überdreht in der Farbgebung und so, dass es tatsächlich aussieht wie so AI-Slop wieder. Also wenn man so sagt, irgendwie Ballsaal oder sowas eingibt, weißt du, Midjourney oder sowas, dann kriegt man so ein ähnliches Guillermo del Toro-Bild wieder am Ende raus. Das ist ganz interessant. Also man kann gar nicht sagen, hier wurde sich der Aufwand nicht gemacht, sondern der wurde sich gemacht. Es kommt aber ästhetisch am Ende trotzdem was raus, was eine sehr krasse so Postkarten-Kitschigkeit gleichzeitig hat. Und mir hat das Ende so ganz gut gefallen, also als wir dieses Ausbuchstabierte zwischen diesen beiden Figuren halt da ewig sind, dann geht es wirklich so die Jagd los und die Jagd übers Eis und sowas, da dachte ich irgendwann, ah, das finde ich spannend. Ansonsten fand ich das eine sehr erwartbare Art von Del Toro hier was zu machen und ich finde, er ist so jemand, den man total gerne so als Typ mag, aber mit den Filmen immer nicht so viel irgendwie anfangen kann. Wenn ich jetzt schon wieder höre, sein nächstes Projekt ist Der Graf von Monte Cristo und dann gibt es ja auch immer noch diesen Lovecraft-Film, der immer gerumort wird, da würde ich so wirklich sagen, lass vielleicht lieber andere Leute das machen. Auch hier Frankenstein hätte ich auch, glaube ich, lieber von wem anders gesehen. Also bei Del Toro, finde ich, weiß man halt auch immer schon so krass, wie das dann wird. Und ich weiß immer nicht so genau, wen das so ansprechen soll eigentlich am Ende. Hat es dich angesprochen, Clara?
Ja, das Gute ist ja, du kannst ja Frankenstein von anderen Leuten schauen, weil es ist nicht gerade das erste Mal, dass diese Geschichte verfilmt wird. Und ich per se es erstmal schön finde, dass Mary Shelley, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts hingesetzt hat und diese Geschichte geschrieben hat, immer noch verfilmt wird. Gefällt mir persönlich erstmal sehr gut. Mein Hauptproblem mit dem Film ist, dass er aber den Kern oder bestimmte Themen des Films trivialisiert und irgendwie runterbricht auf das, was eher das Klischee der Geschichte ist, als sich die Themen zu erschließen. Also es waren viel mehr Frankenstein-Themen in Poor Things drin, der ja eine Adaption einer Referenz ist und gar nicht der eigentlichen Geschichte. Und der Del Toro Frankenstein nimmt visuelle Elemente sehr wörtlich und schneidet aber ein paar Themen, die eher metaphorisch eine große Rolle spielen, einfach raus. Und ein zentrales Thema ist Eheschließung, Bachelor-Dasein. Das, finde ich, spielt jetzt in dem Film überhaupt keine Rolle und ist aber fast, wenn man sich auch frühe Verfilmungen von der Frankenstein-Thematik anguckt, fast das Kernthema, was oft, wenn man über das Frankenstein-Monster spricht, nicht so klar ist, aber im Text halt super wichtig. Vom Look muss ich auch sagen, dass ich hin und her gerissen bin dazwischen, dass es für mich aussieht wie eine Kindergeisterbahn und gleichzeitig aber bei mir totales Abenteuerfeeling auf dem Eis aufkam und ich mich da wiederum so gefreut habe, wie wörtlich die ersten Zeilen des Buches genommen wurden. Okay, wir gehen jetzt hier durchs Eis und es fühlt sich nach Abenteuer an und es wird auch da wieder vom Pacing schnell und extrem. Und dann fand ich den Punkt auch sehr richtig, den du angeschnitten hast, dass man also ich hatte manchmal wie so ein richtiges Déjà-vu, dass ich dachte, hä, dieses Setting, das habe ich doch, wo habe ich das gesehen? Das habe ich schon 100 Mal irgendwo gesehen, insbesondere auch bei diesem Vorlesungssaal. Und dann kamen aber die Horrorelemente, wo halblebende Torsos da performt werden, wo ich sagen muss, uff, okay, das war jetzt ein richtiger Schocker und gibt doch eine Ebene in der Geschichte rein, okay, was ist Leben? Und wie versteht die Wissenschaft in dieser Zeit das? Wie verstehen vielleicht eher Poetik in dieser Zeit Leben? Was ist das eigentlich, dass es so was ganz Existenzielles hat? Und es haben mir diese Horrormomente gegeben, die toll, also wirklich von der Ausstattung toll gemacht waren. Und dann wiederum finde ich aber das Kostüm und das eigentliche Monster dann gar nicht so toll umgesetzt, wie man es jetzt eigentlich von ihm erwartet hätte. Ja, also es war für mich so ein bisschen gemischte Gefühle, aber hey, es ist ein Horrorfilm, der nominiert ist, yay.
Bin auch nicht sonderlich heiß auf den Film, ohne ihn schlecht zu finden, also wahrscheinlich, wenn man jetzt 5 Minuten zurückskippt im Podcast, Christian, hast du ungefähr alles gesagt, was ich dem hier entgegenbringe, ja. Es ist irgendwie der Netflix-Look und der Del Toro-Look, die sich aber gegenseitig nicht befruchten, sondern billiger machen im weitesten Sinne. Also ganz eigenartig. Ich weiß, dass es Sets gibt. Ich weiß, dass es Practical Effects gibt. Aber irgendwie sind die unter so einem CGI-Gloss verborgen, dass ich das fast als billiger empfinde, als es eigentlich ist und als es gemeint ist und als sie es aus anderen Del Toro-Filmen kennen. Obwohl die wahrscheinlich, wenn du über Pans Labyrinth einfach 50 Filter von aus der Netflix-Bibliothek legen würdest, würde es wahrscheinlich gar nicht so unähnlich aussehen. Und deswegen war ich vom Look ein bisschen abgeturnt. Ich fand also niemand hat jetzt irgendwas über die schauspielerische Leistung gesagt, weil die total in Ordnung ist. Es ist die Frankenstein-Geschichte, die für mich in Ordnung umgesetzt ist.
Oscar Isaac schon grenzwertig, finde ich so ein bisschen. Ich finde, er braucht auch mal wieder so ein bisschen den Film in letzter Zeit. So. Ich habe so das Gefühl, weiß ich auch nicht so genau.
Also, ja. Ich fand also quasi, klar, der war over the top, aber der Film war over the top und Jacob Elordi durfte ganz auf Victor schreien, alles irgendwie fair game. Also, das war so einer, wenn mich Leute fragen würden, ey, ich habe noch nie einen Frankenstein-Film gesehen, soll ich den gucken?
Nein.
Ich bin kein Kritiker. Aber ich gehe nicht super oft ins Kino, ich habe keinen Bock irgendwie auf Schwarz-Weiß-Filme und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, ja, nee, komm, mach. Also es ist besser als Robert De Niro, das damals war in den 90ern so, um den Dreh, hat natürlich den klassischen Verfilmungen nichts entgegenzusetzen, aber ich finde, es ist eine total valide, wenn auch irgendwie nicht unbedingt brennend nötige Neuinterpretation des Stoffes. So, a little shrug from my side.
Man hat ja bei manchen Leuten, finde ich so, irgendwie, ob man die jetzt mag oder nicht, immer so das Gefühl, ah, mal gucken, wie er das jetzt in seinem Stil macht. Ne? Also zum Beispiel bei Nolan und der Odyssey, da muss man jetzt Nolan nicht unbedingt mögen, aber man weiß, er macht irgendwas mit Zeitgimmicks und dann wird das auch die Form beeinflussen und mal schauen, wie das so ist. Ne? Dann, aber man denkt sich so, okay, ich bin trotzdem irgendwie interessiert, wie er das macht. Und das habe ich bei Del Toro nicht mehr. Dass ich so denke, ah, mal gucken, wie er das jetzt macht, Frankenstein, sondern man denkt sich so, ja, nee. Und das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so das KI-mäßige, dass man so ein bisschen daran so hat, auch wenn, genau, vieles hier mit sehr großem Aufwand gemacht wurde. Und irgendwie, ja, so, irgendwie denkt man sich doch, irgendwie mag man ihn und findet toll, dass er da mit seinen Figuren seine Filme irgendwie so macht. Ja. Und auch immer dann diese Außenseiterfiguren und so. Aber er hat mir da auch nicht so viel immer Interessantes zu erzählen zu. Also wenn wir jetzt den Pan anschauen und den Fisch bei Shape of Water und jetzt seit Frankenstein das Monster und so. Naja, also vielleicht doch wieder was Eigenes machen. Ich weiß nicht, ob ich von Del Toro jetzt noch alle möglichen Gruselgeschichten nochmal jetzt so aufstaffiert sehen will. Aber ja, hier kommt Kino wahrscheinlich am ehesten an so, ich habe das Gefühl, an so Broadway-Musicals irgendwie so ein bisschen dran, ohne dass viel gesungen wird, irgendwie so an der Art, wie Del Toro das macht. Ja, was haltet ihr denn, wie viele Filme haben wir noch? Zwei, ne? Was haltet ihr denn von Sentimental Value von Joachim Trier? Auch ein sogenannter internationaler Film, der hier jetzt mal nominiert ist. Worst Person in the World von Joachim Trier war ja sehr eingeschlagen. Und hier geht es ja darum, dass Stellan Skarsgård und Renate Reinze die da so versuchen, zueinander zu finden. Und dann ihre Schwester spielt auch eine große Rolle, weil er will sie eigentlich verfilmen in einem neuen Film, den er macht. Aber die Beziehung ist zerrüttet. Und wir haben hier eine Parallele zu Hamnet, in dem auch quasi über die Kunst dann Unausgesprochenes wieder nicht ganz ausgesprochen werden kann, aber nachgespürt werden kann und man sich wieder vereinen kann. Ich fand den Film irgendwie recht erwartbar und ich fand auch dieses Versöhnen mit den alten Männerfiguren irgendwie so ein bisschen unangenehm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr damit ein bisschen was anfangen konntet, oder? Clara, wie fandst du's?
Also auch nicht völlig frei von so einem unangenehmen Bauchgefühl, muss ich sagen. Das ging mir aber auch schon mit seinen Vorgängerfilm so. Ich finde den erstmal sehr mitreißend, ohne dass es manipulierend wirkt, weil der Look für mich so greifbar ist und das Schauspiel auch nahbar, dass ich da finde, man kann dem Film sich auf unterschiedlichen Wegen nähern und man findet schon meiner Meinung nach was, womit man sich selbst auch auseinandersetzen kann. Würde ich aber die komplette Storyline so unterschreiben und sagen, ich finde das alles nachvollziehbar oder gut. Nee, also irgendwie bleibt für mich so ein ganz leicht komisches Gefühl zurück, dass ich ganz schwer benennen kann. Trotzdem war es für mich aber nochmal ein Step-up von Joachim Trier auf der filmischen Ebene und auch hier ein spannender Pick. Ja.
Ich habe das Gefühl, ich will Joachim Trier immer noch mehr mögen, als ich es eigentlich tue. Also die Zutaten, die stimmen ganz oft bei seinen Filmen und auch hier dieses Setting in der Film- und Theaterwelt, das finde ich natürlich total interessant und spricht mich sehr an und das finde ich ein mega Backdrop für die Geschichte, die er erzählt. die vier Hauptfiguren, also neben Skarsgård, Reinsve, ihrer Schwester Lilas, glaube ich, gibt es ja irgendwie noch Elle Fanning, und die bouncen, finde ich, so angenehm voneinander off. Also das, was sie versuchen auszudrücken, die Emotion zwischen denen, dieses sehr eigenartige und sehr um die Ecke ausgedrückte soziale Geflecht, in dem die stecken, und halt vier Figuren, die eigentlich nie direkt miteinander reden, sondern immer nur über Umwege und manchmal sogar über ihre Kunst oder über ihren Wohnort miteinander kommunizieren, was ich auch total spannend fand. Also dieses Opening, wo es halt erstmal so lange eigentlich ums Haus geht, also was das macht, wenn du gemeinsam an einen Ort groß wirst als Familie. Alles davon fühlt sich so an, als müsste es bei mir total durch die Decke gehen, und trotzdem fädelt sich das irgendwie ein wenig aus. Und das war bei einem anderen von Trier, nicht von Trier, sondern Trier-Film auch so, vor allem auch in Trier-Film, wo ich halt immer dachte, okay, total super, ich mag die Dynamik, die du hier zwischen deine Figuren und in deine Story bringst. Wohin willst du mit mir damit? Und der Ort, an dem er mit mir will, war halt dann meistens so, ah ja, okay, ich bin nicht beleidigt, aber mir fehlt irgendwie dann noch eine Stufe, eine Eskalation, ein zusätzliches Momentum, das mich quasi bis zum Ende des Films trägt. Also von allen Leistungen irgendwie Top-Noten, im Gesamtbild immer noch gut, aber er ist eher in meinem Kopf als in meinem Herzen gelandet.
Ja, dann haben wir noch einen hier auf der Liste, Bugonia von Yorgos Lanthimos. Irgendwie so ein ziemlicher unter ferner Liefen-Film eigentlich so. Also ich habe, obwohl natürlich Emma Stone gesetzt ist, wie ich gesagt habe, habe ich mich doch ein bisschen gewundert, dass sie den auch noch irgendwie zum Oscar gezerrt hat, weil der so leicht verpufft war, hatte ich das Gefühl, als er so rausgekommen ist. Und er ist natürlich kein originärer Stoff, den Lanthimos mit einem seiner Drehbuchschreiber entwickelt hat, sondern basiert auf diesem Film Save the Green Planet. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, oder beziehungsweise ich und Stefan Fasold von Kino Korea haben eine Folge dazu gemacht, indem wir die beide verglichen haben. Da schmiert der Lanthimos-Film, finde ich, also für manche auch nicht, ich habe doch das Gegenteil gehört, aber ich finde so ein bisschen dann ab, weil der koreanische Originalfilm halt so super übertrieben ist und irgendwie so, weiß ich nicht, so ganz aufbrausend einfach gemacht ist, auch sehr witzig ist, sehr, ja, wie die auch so ein bisschen sind, natürlich diese Filme zu dieser Zeit da, dass wir irgendwie immer ganz viele Überlagerungen einfach so haben. Das ist natürlich hier ein bisschen kammerspielmäßiger tatsächlich gemacht. Was mir noch so in der Betrachtung, ich hatte das auch dann nochmal eingesprochen für die Folge, wo wir im Gespräch gar nicht so drauf gekommen sind, was ich noch so ein bisschen witzig finde, ist ja, dass diese beiden unterschiedlichen Seiten, die uns hier gezeigt werden in diesem Film, also wir haben die Verschwörungstheoretiker, die denken, dass diese CEO ein Alien ist, und dann haben wir sie, also sie, die quasi die großen Firmen repräsentiert, und die quasi so die, weiß ich nicht, Internet-Incels, rechten Fragezeichen so repräsentieren, dass die ja mittlerweile eigentlich zusammen die USA regieren. Also wir haben da eigentlich eine große Verbindung gerade darin, dass die in den USA quasi diese großen Tech-Konzerne und auch mit Peter Thiel und diesen ganzen Leuten, die gleichzeitig halt an diese Verschwörungen auch glauben und die gleichzeitig ihre wiederum Anhänger haben in QAnon und sowas und die auch irgendwie so quasi versuchen zu instrumentalisieren, dass wir da eigentlich eine große Verbindung haben. Da unter diesem Aspekt ist der Film eigentlich ganz, ich will nicht sagen interessant, weil ich finde, er hat da nicht so viel Antworten zu. Ich finde ein paar Ideen ganz cool, also wie das diese Aliens also irgendwie noch absurder aussehen hier als in dem anderen Film und so, wenn es dann diesen Reveal gibt und so. Ja, ich finde ihn aber auch so im Lanthimos-Oeuvre irgendwie nicht so herausstechend tatsächlich. Finde ihn aber jetzt auch nicht total ärgerlich oder so, aber ja, ist für mich auf jeden Fall hier nicht so ein Highlight in der Liste, kann man sich sicherlich aber anschauen. Christoph, was hältst du von dem?
Für mich war da auch ein bisschen schwierig, weil ich damals den koreanischen Film geguckt habe und das halt für eine gewisse Zeit so ein kleiner Geheimtipp war. Also wo man das Leute, oh hier, komm, lass den mal zusammen gucken. Und halt zu einer Zeit, wo sich noch nicht rumgesprochen hat, worauf es hinausläuft, war es halt immer irgendwie eine coole Überraschung. Der war irgendwie temporeich, der war kurz, aber bündig. Und dann quasi ein Remake von so einem Film zu sehen, mit dem man selbst viel Zeit gemacht hat. Und der ja auch zumindest in Ansätzen darauf baut, dass es eben ein Reveal gibt, der halt seine Absurdität nach Hause bringt. Oder zumindest, dass man ein wenig mitredet und mitfiebert, wer jetzt wo wen ausspielt und wer wo wen belügt. Es war halt alles ein ganz bisschen eigenartig. Aber wenn ich das davon wegnehmen würde, ich versuchen würde, den halt als eigenen Film zu sehen. Ich verstehe, warum Lanthimos den Stoff geil fand. Also das fühlt sich an wie etwas, was er selbst hätte schreiben können oder zu dem er sich hingezogen fühlt. Ich verstehe, warum er ihn remaken wollte, eben wie du schon gesagt hast, weil wir halt einen neuen Wert oder eine neue Macht der Verschwörungsideologien und der Big Tech-Businesses haben, auf die er eben hier so ein bisschen abzielt. Und hey, Jesse Plemons und Emma Stone, finde ich, sind halt Kammerspiel-Dynamit. Also wenn du halt einen Film machst, wo sich zwei Leute die ganze Zeit angehen, sind das halt fantastische Wahlen, die er getroffen hat. Aber abgesehen davon empfinde ich es tatsächlich wie du, Christian. Also es ist als jemand, der Lanthimos ja sehr gerne mag, für mich nicht sein Top-Film, eben weil auch mitspielt, dass es halt ein Film ist, den es halt schon in sehr gut gibt. Und trotzdem würde ich halt Leuten sagen, nee, klar, guck an. Es ist für sich betrachtet was Besonderes, ist was Außergewöhnliches. Er hat zwei tolle Performances, die den Film vorantreiben. Ich weiß nicht, ob er einen Oscar bekommt, aber wenn Stone und Lanthimos quasi zusammen der Schlüssel zu Preisen sind, dann ist es halt auch hier wieder gut getroffen.
Für mich ist es schon persönlich ein 5-Sterne-Film mit Herz. Also das liegt vor allem daran, dass ich die einzelnen Details so kreativ finde. Das hattet ihr ja schon gesagt, die Wall-Outfits der Aliens sind das eine, aber auch die Umsetzung von so, und hier meine ich Zeitgeist durchaus im Positiven, von zum Beispiel den Sportübungen, die sowohl die beiden Verschwörungstheoretiker zu Hause machen, als auch die Tech-CEO-Dame in ihrem riesigen Garten, das gegenüberzustellen und so in wirklich pointierten Szenen einfach runterzubrechen, dass jeder weiß, was gemeint ist und dass man aber auch immer wieder Zusammenhänge zwischen diesen beiden Parteien quasi aufmacht und das auch noch dann mit diesen Referenzen auf Bienen oder eben wie es dann eben auch endet, wo auch Tiere nochmal eine Rolle spielen, einfach in ein Ökosystem packt und da jeder Satz gestochen scharf ist, jedes Bild, ist es nicht zu viel, es ist alles auf dem Punkt mit einer Story, die echt wirklich gerade relevant ist und das meine ich im positiven Sinn, ich meine, wir werden sehen, ob der Film, ja, wie man den vielleicht in 3, 4, 5 Jahren sehen wird, aber fand ich hervorragend und gut umgesetzt und schauspielerische Leistungen, hattet ihr ja schon gesagt, ist für mich einfach ein Genuss und ja, die Message ist teilweise ein bisschen fragwürdig, weil ich finde, die Tech-Welt oder die Tech-Bubble da so aus dem Ökosystem quasi auszuklammern, glaube ich, keinen so guten Schritt, um sich der Dramatik zu nähern, die Auswirkungen haben können von bestimmten Schritten, die da jetzt gerade einfach gegangen werden, finde ich eigentlich nicht so eine gute Idee, das auf einen anderen Planeten zu verlagern. Aber insgesamt, ich liebe diesen Film.
Ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, je absurder ein Film ist, desto lockerer kann er mit seinen, in Anführungszeichen, Botschaften umgehen. Also ich fände es absurd, halt zu sagen, oh, Bugonia muss man so lesen, dass große Tech-Konzerne unser Bestes wollen, weil die Vorstände quasi altruistische Aliens das sind schon. Und alle Verschwörungstheoretiker haben Recht mit ihren Theorien. Also das ist halt sowas, so wohin der nicht will. Und das wäre irgendwie, als ob du irgendwie bei The Substance irgendwelche Pharma-Botschaften, ja, nee, hä, das funktioniert doch, die Droge, so nach dem Motto. Also je skurriler ein Film wird, desto mehr habe ich das Gefühl, will da eigentlich keine Antworten geben, sondern halt Ideen anschubsen und gerade bei Lanthimos. Ich glaube, da haben wir uns auch irgendwann mal drüber unterhalten, wenn es mal nicht bei Poor Things war, dass der ja halt total darin aufgeht zu sagen, okay, ich präsentiere euch jetzt hier was moralisch ja in allen möglichen Grauzonen ist und ihr tut damit erstmal, was ihr wollt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er da, genau, also das trotz der, wie du sagst, total aktuellen Thematik, dass er keine Stellung bezieht dazu, wie man damit umgehen sollte.
Ich glaube, ich mag ihn am liebsten aber, wenn doch die Irritation irgendwie überwiegt. Also Kinds of Kindness zum Beispiel fand ich dann doch nochmal ziemlich stark, weil ich da auch bei vielen Geschichten dann irgendwie gar nicht wusste, was will er jetzt überhaupt mit diesen Figuren, wo soll das überhaupt jetzt eigentlich hingehen. Das hat mir wieder total gefallen, nachdem ich Poor Things zum Beispiel doch sehr klar eigentlich fand in seiner Konstruktion. Also ich persönlich mag die mittleren auch so am liebsten, also vor allem Killing of the Sacred Deer und Lobster. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so Fan von dieser Emma Stone-Phase an sich jetzt so bin, aber ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn er zurückkommt, weil es steht und fällt, glaube ich, auch immer ein bisschen damit, wer die Drehbücher so bei ihm schreibt. Jetzt soll es ja erstmal wohl eine Weile lang nichts mehr geben. Ja, okay, das waren die ganzen Bester Film-Nominierten. Was sagt ihr, wer macht's? So gut ist klar, oder? One Battle After Another, wenn man sich diese ganzen Wetten anschaut. Ich muss auch sagen, wir sind da, glaube ich, auch alle ja nicht so drin in diesen, es gibt ja, das ist ja ein riesiger Medienzweig nochmal geworden in den letzten Jahren. Also dieses, das habe ich früher nicht so wahrgenommen, sagen wir mal vor so 10 Jahren oder so, dass man wirklich dann natürlich diese Poly-Market-Wetten hat und man hat dann irgendwie The Oscar Expert, diesen YouTube-Kanal, der nach jeder einzelnen Preisverleihung jetzt nochmal sagt, wie sind jetzt die Chancen und sowas. Ich finde, ich habe gerade auf YouTube ein Video gemacht über Gamblification, also wie quasi so Gambling-Elemente in alle möglichen Bereiche des Lebens irgendwie so reinkommen. Ich finde auch dieses so Vorhersagen und dann irgendwie so die Zahlen und so. Also es ist irgendwie auch eine ganz, ganz eigene Art von Interesse, wo ich irgendwie auch nie so richtig, weiß ich, das irgendwie beeindruckend finde, wenn Leute jetzt wissen, wie genau die Chancen jetzt für welchen Schauspieler jetzt nochmal nach den letzten Awards irgendwie so stehen sind. Aber finde ich irgendwie spannend, dass sich das so stark jetzt ausgeweitet hat in letzter Zeit. Aber gut, bei One Battle After Another ist es, glaube ich, irgendwie klar, auch wenn viele sagen, könnte jetzt sein, dass gerade deswegen dann jetzt Sinners gewinnt. Sind das natürlich auch so ein Film, die haben wir öfter oder die super oft nominiert sind und dann nur einen kriegen am Ende oder sowas, habe ich so das Gefühl. Also würde ich mich auf jeden Fall, was heißt freuen, aber ich fände es auf jeden Fall ganz funny, wenn der gewinnen würde und nicht PTA quasi so schon mit Ankündigung, als der erste Trailer kam mit diesen Preis einheims. Aber ja, Christoph, was sagst du, wer sollte gewinnen und was denkst du, wer macht?
Ja, ich bin da so ein bisschen dreifaltig. Also ja, klar, wenn du mich fragst, was denke ich, wer das Rennen macht, One Battle After Another fühlt sich einfach so an, als ob der sehr guten Hype hat, als ob die Leute irgendwie PTA gerne einen Preis geben würden. Also da stimmt irgendwie alles, hat sich keine Skandelchen zu Schulden kommen lassen und hätte ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen mit, weil ich den eben, wie gesagt, sehr genossen habe. Blood and Sinners habe ich ja schon gesagt. Das wäre einer, da würde ich einfach so des Spektakels wegen, der krasse Vampir-Horrorfilm swoopt hier alle Preise weg, würde ich total abfeiern. Und bei mir ist immer so die dritte Überlegung, die Oscars sind ja für mich hauptsächlich ein Grund, um halt mit Menschen über Filme zu reden, die sonst nicht so sehr über Filme reden. Mit meinen Onkel, Tanten, mit den erweiterten Freundeskreisen, mit meiner Mutti, so nach dem Motto. Und deswegen ist halt auch immer die Frage, die ich mir stelle, okay, welcher Film sollte gewinnen, weil ich da halt damit mehr Leuten drüber reden möchte. Und da wäre, glaube ich, tatsächlich Secret Agent und auch wenn er nicht mein Herz gewonnen hat, Sentimental Value. Also das wären so Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, cool, könnten noch mehr Leute rein, würden irgendwas darin finden, irgendwas darin fühlen, würden sehen, warum die so außergewöhnlich sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das spannende Konversationen mit Leuten gibt, die sonst nicht oft ins Kino gehen. Also das ist sozusagen mal Dreifaltigkeit. One Battle, weil es halt logisch wäre. Blood and Sinners, weil es ein Spektakel wäre. Sentimental und Secret Agent für Familie und erweiterten Freundeskreis.
Okay, du bist einfach ein Mann des Volkes. Da ist immer dafür, ich liebe, wie viele Leute immer so mitgedacht werden noch irgendwie. So. Das finde ich stark. Clara, was sagst du? Wer soll gewinnen? Wer wird gewinnen? Und was wäre für deine Oma das Beste?
Also ich drücke Sinners die Daumen. Und es als Antwort auf alle drei Fragen. Sinners hat noch eine Chance. So, wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Ich glaube, ich finde Mighty Supreme am besten von denen, aber es ist für mich kein so starker Jahrgang. Deswegen auch mal eine schwierige Folge, wo ich immer, ich fand die dann nicht so gut. Wie fandet ihr den? Aber ich fände, glaube ich, Secret Agent am besten. Also wenn Clemens Monzafilio hier das gewinnt, das fände ich so, wäre das beste Signal. Lass noch mal kurz vielleicht reden über, oder ihr könnt noch irgendwas, ich weiß nicht, ob euch noch irgendwas an diesen Nominierten irgendwie interessiert. Natürlich haben wir noch bester internationaler Film. Ich weiß nicht, ob ihr da alles gesehen habt, was da irgendwie drin ist. Das ist jetzt zufällig auch so, dass wir über alle diese Filme schon mal bei Katz irgendwie gesprochen haben. Das ist meistens nicht unbedingt so. Jafar Panahi-Film natürlich, also jetzt noch mal, also das hätte, glaube ich, auch jetzt niemand noch gedacht, dass jetzt auch noch Krieg gegen Iran geführt wird von den USA und von Israel. Und auch da der deutsche Nachrichtendiskurs, es macht mich so fertig einfach alles. Also diese ganze Geschichte ist natürlich, aber vielleicht ist das noch mal, also auch das ist ja so verankert in der iranischen Gesellschaft, dieses Regime, dass quasi diese Idee jetzt, dass man da irgendwie die Anführer wegbombt und dann kann man irgendwie Regime Change machen, ja, keine wirklich sinnige Idee eigentlich ist. Und das ist etwas, was in diesem Panahi-Film natürlich auch durchkommt. Ne? Also wie weit sich das System eigentlich zieht, bis in wie viele kleine Momente und Interaktionen. Der Film ist ja auch sehr witzig. Der Film hat ja auch so eine Little Miss Sunshine-Ebene irgendwie. Wir fahren alle in diesem verrückten Bus irgendwie rum, aber es geht natürlich um was ganz, ganz Ernstes. Also deswegen ja, ist das vielleicht nochmal ein Element, was irgendwie diesen Film, finde ich, jetzt nochmal in der aktuellen Situation irgendwie nochmal auch in einem anderen Licht für mich hat erscheinen lassen. Dann, genau, nominiert sind noch Secret Agent, haben wir schon drüber geredet. Dann Sentimental Value, haben wir auch schon drüber geredet. Und dann natürlich noch Sirat und The Voice of Hind Rajab, haben wir auch drüber geredet. Natürlich auch das, ein Konflikt und eine Stimme, die so selten gehört wird und in der man, haben wir bei der Berlinale jetzt wieder gesehen, in Deutschland auch immer ein Problem hat, da irgendwie auch einfach Sachen benennen zu können, ohne dass es irgendwie direkt ein Eklat oder sowas ist. Deswegen finde ich natürlich schön, dass der hier drin ist. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn der gewinnt, einfach nur damit nochmal in Deutschland die ganzen Zeitungen und so nicht wissen, wie sie das jetzt betiteln sollen oder weiß ich nicht. Aber ja, ich finde die alle ganz sehenswert eigentlich, die hier nominiert sind, aber keinen auch jetzt überragend von denen, kann ich vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, falls ihr welche von denen gesehen habt.
Genau, ich habe die auch alle gesichtet und genau, über zwei davon haben wir schon gesprochen. Einfacher Unfall fand ich auch total spannend in dem, was er gemacht hat. Genau, Stimme von Hind Rajab ist einfach ja, ein Erlebnis. Also das finde ich schwer, da überhaupt eine filmische Bewertung ranzulegen, weil da so ein unglaublicher künstlerischer und moralischer Komplex dranhängt, dass ich das nicht in zwei Sätze zusammenfassen kann. Ich glaube, Sirat war mir am egalsten. Also ich fand den spannend, aber irgendwann zum Ende wurde er mir ein bisschen zu nihilistisch im weitesten Sinne. Und den hätte ich am liebsten gegen In die Sonne schauen ersetzt. Also In die Sonne schauen hatte ich das Gefühl, das wäre einer, den ich gerne auf der internationalen Bühne nochmal gesehen hätte. Das war irgendwie als Film eine spannende Erfahrung, die auch ein Gegengewicht gehabt hätte. Aber meine Güte, es ist halt ein Jahr, in dem fast jeder Film politisch bis an die Haarspitzen aufgeladen ist.
Man kann wirklich eigentlich bei jedem Film sagen, ah ja, das ist ja gerade ein großes aktuelles Thema, wie wir jetzt gestern in den Nachrichten gesehen haben. Ja, es ist schon eine krasse Zeit.
Ja, ihr habt dazu jetzt im Prinzip alles schon gesagt. Eine Sache, die ich noch hervorheben wollen würde jetzt bei der Auswahl der internationalen Filme, ist, dass Sirat auch für Sound nominiert ist und dass ich mich da wahnsinnig freuen würde, wenn er das holt. Wird nicht passieren gegen den Autorennenfilm, aber finde ich gut, dass er da nochmal erwähnt wird, weil ich das ja sehr richtig finde, dass der Sound echt herausgestochen hat. Ansonsten weiß ich nicht genau, wie man jetzt von den eher ernsthaften Themen nochmal zu einem Detail, was ich gerne erwähnen wollte,
so
rüberkommt.
Genau.
Heutzutage muss man es einfach machen, muss einfach sagen, so jetzt stopp damit.
Geht's um Timothy Chalamet? Hoffentlich nicht.
Timothy Chalamet und die Oper.
Es geht nicht um Timothy, aber es geht um Horror wieder mal, wenn ich irgendwie mit was um die Ecke komme. Und zwar würde ich mir sehr wünschen, dass Amy Madigan die Supporting Actress Auszeichnung erhält, weil man einfach vom Schauspielerischen diese Leistung wirklich nochmal hervorheben sollte und ich es auch cool finde, wenn in solchen Kategorien auch mal Filme gewinnen, also in dem Fall jetzt eine Leistung aus Weapons, die sonst nicht nominiert sind und die vielleicht dann auch wegen anderen Themen nicht jeder mochte, wo die wo die Leistung, um die es geht bei dem Preis, wirklich herausgestochen ist. Deswegen würde ich es ihr sehr wünschen und ich glaube, sie war auch schon mal nominiert vor mehreren Jahrzehnten und irgendwie finde ich das jetzt sehr schön. Das wollte ich noch hinzufügen.
Ist ganz interessant, für was man so nominiert wird eigentlich so. Ne? Das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Wir sind jetzt nicht so der Schauspiel-Podcast normalerweise, aber zum Beispiel Wagner Moura in Secret Agent ist ja jetzt zum Beispiel nicht jemand, der eine extrem, sagen wir so, exaltierte Performance jetzt, oder sich so krass verwandelt oder sowas. Ne? Da ist ja fast so diese Ruhe eigentlich, die er spielt, und diese Kontrolliertheit eigentlich etwas, was so, im Kleinen irgendwie so strahlen kann. Ne? Wohingegen sich Ethan Hawke irgendwie für Blue Moon halt sehr verwandelt hat und Leonardo DiCaprio natürlich dieses, ich weiß nicht, ob es bei ihm Method Acting ist oder halt nur so aussieht, aber dieses immer in völlig andere Charaktere reingehen und da halt die Leinwand voll sabbern, was Timothy Chalamet natürlich auch so ein bisschen irgendwie bei Marty Supreme macht. Dann haben wir gleichzeitig Jacob Elordi, die auch wieder eigentlich eher die Verwandlungsrolle irgendwie hier. Bei Sean Penn ist es eher wieder in Richtung dieses Overactings. Also es ist immer ganz, Stellan Skarsgård zum Beispiel, Sentimental Value, hat das gar nicht wiederum in seiner Performance drin. Ne? Also das ist eigentlich eher auch wieder dieses Reduzierte. Also finde ich immer ganz spannend, weil was, glaube ich, ein bisschen, ich habe neulich mit einem Freund drüber geredet, dass so, dass ich das bei Musik-Biopics immer das Gefühl habe, die sind immer so Filme der Stunde und dann sind die immer so weg. Also dann interessiert sich irgendwie niemand mehr für diese Filme, so Bohemian Rhapsody oder sowas. Die sind dann ganz kurz, ganz wichtig und dann gewinnt Rami Malek den Oscar und dann ist es so, okay, ja stimmt, da gab es anscheinend mal irgendwann so diesen Queen-Film. Und was ein bisschen weg ist auch, habe ich das Gefühl, ist so an sich das Biopic bei den Oscars, wo es wirklich darum geht, dieser Churchill-Film zum Beispiel, ne, wo Gary Oldman dann hat, glaube ich, gewonnen auch damals, ne, wo auch so kein Hahn mehr nachkräht, niemand erinnert sich an diesen Film, es war nur so, die Verwandlungsleistung ist dann irgendwie hier oder auch diese Nach-F-Leistung so, ne, das ist so ein bisschen eventuell weg, das könnte ganz cool sein, ja.
Genau, das ist das, was mich immer an diesem Biopic-Nominierung stört, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen so der Easy-Button. Also das, was du da eigentlich bewertest, ist, wie sehr ist diese Figur einer anderen Figur ähnlich, die real existiert. Und das ist, also klar, das ist total einfach, wenn du da eine Performance siehst und eine reale Person und sagst, ah ja, das ist super ähnlich, gib ihr den Oscar. Aber quasi eine Figur zu entwerfen, der quasi Mannerisms zu geben, der einen Charakter zu geben, den man eben nicht kennt und nicht eben nur eine werksgetreue Kopie zu sein, finde ich halt so viel interessanter. Und deswegen war ich halt dieses Jahr insbesondere und immer froh, wenn in diesen Darstellerkategorien keine Biopics sind, wo einfach jemand eine Figur spielen muss, die es schon gibt. Eine Person spielen muss, ja.
Manche hat man auch das Gefühl, so sind einfach nur auf so einer Liste. Das wäre mal cool, wenn die einen kriegen würden. Und jetzt hat Stellan Skarsgård halt jetzt in diesem Film, dann ist es halt so, ja gut, dann nehmen wir ihn jetzt. Hat man so ein bisschen das Gefühl. Das finde ich immer ganz spannend. So, was ist dann, oft ist es ja auch so, es müssen Filme sein, wo es dann eine Szene gibt, in der man so krass irgendwie aus sich rausbricht oder flennt oder sowas. Ne? Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn auch so eine Zurückhaltung manchmal irgendwie dann auch nominiert wird. Und wenn man nicht so das Gefühl hat, man kann das erschaffen, diese Oscar-Nominierung, indem man halt den Film so und so strukturiert und die Leistung auch so und so macht. Ja. Naja, dann genau, ist das jetzt so, dass wir da ein bisschen drüber gesprochen haben? Conan O'Brien moderiert es wieder. Ich war da sehr gespannt drauf letztes Mal. Ich fand es dann doch nicht so gut von ihm. Also ich glaube, er strahlt dann doch mehr so im Spontan irgendwie, als in diesen kurzen Bits, die man machen muss. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, ob er irgendwie so Bad Bunny's Super Bowl Halftime-Show irgendwie rekreieren wird. Also ich sehe da irgendwie schon so Bäume auf der Bühne, in den so Büsche, in den Conan O'Brien dann nochmal irgendwas erzählt oder so. Ich bin auch gespannt, natürlich, ob jetzt diese Timothy Chalamet-Sache aufgegriffen wird und er dann das so weglächeln muss aus dem Publikum und so. Das wären, glaube ich, so die easy Picks, aber
Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht irgendwie zumindest in den Eröffnungsseitenhieben ist, dann wäre es ein Wunder. Ja.
Oder es wäre natürlich geil wäre, wenn es eine riesengroße Opern- und Ballett- Eröffnungsnummer geben würde eigentlich. Also wenn nicht Conan, wäre dann wahrscheinlich das. Also was, wo man auch denkt, das können die doch jetzt nicht so schnell sich noch überlegt haben oder sowas. Ne? Das wäre irgendwie, das wäre nicht schlecht, ja, vielleicht irgendwie sowas. Ja. Mhm. Okay. Christoph, du guckst nicht. Clara, du wirst gucken, oder? Und dann chatten wir im Discord drüber. Ja.
Genau.
Das machen wir, genau. Da könnt ihr auch, wenn ihr Katz finanziell unterstützt, kommt ihr in den Discord und dann könnt ihr mit uns quatschen, wenn die Oscars laufen. Ich werde wahrscheinlich am Anfang reingucken und dann gehe ich irgendwann ins Bett und lese es mir online durch. Danke ihr beiden, dass ihr mit mir nochmal über diese ganzen Filme hier diskutiert habt.
Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch, bis bald.
Ciao, komm gut nach Uruguay, Christoph.
Dankeschön.
Ciao.